der Standard ist, dass die meisten Sachen nicht funktionieren digital, ne? Weil du irgendwelche Hypothesen hast, die vielleicht nicht aufgehen, weil irgendwelche Dinge nicht klappen, die man sich vorher anders ausgemalt hat. Beispiele, wo du dann sagst, ja okay, wie können wir das denn cooler machen und irgendwie neue Metaphern schaffen, neue Zugänge bauen, und dann vertestest du das und das ganze Team sagt, mega cool, und die Nutzer sagen, nö, ich will das Alte. Also was ich glaube ist, dass sich komplett ändern wird, wie die Inhalte entstehen. Ich glaube auch, dass das, was du sagst, richtig ist, aber nicht die ultimative Wahrheit.
Hallo ihr lieben digitalen Menschen da draußen, herzlich willkommen zurück zu den Digital Product Talks. Heute ist unser Gast Benjamin Riesom. Benjamin ist Chief Product Officer von 7One und gleichzeitig Geschäftsführer der Streaming-Plattform Join. Das heißt, es geht natürlich heute viel um das Thema Streaming, Medienkonsum, die Zukunft des Ganzen, welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielen wird. Es geht viel um das Thema New Work, Führung, Kultur. Es ist eine sehr lange Folge geworden. Wir bewegen uns in einem Spannungsfeld zwischen Philosophie und Banalität. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß dabei. Es ist eine unserer Lieblingsfolgen geworden. Los geht's! Hallo Benjamin, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal gemeinsam an einer wunderschönen Audio-App gearbeitet. Inzwischen bist du zurück im Videostreaming. Wie hat sich denn die digitale Welt verändert? Wie hat sich deine Job-Description geändert? Was machst du gerade bei Join und bei Pro7Sat1?
Hi zusammen erstmal. Ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen. Ist viel passiert, in der Tat. Du sagst es richtig, ich habe ja zurückgefunden zu der alten Liebe Video. Eigentlich war Audio bei mir immer so eher ein, wie soll man sagen, kleiner Exkurs. Verändert hat sich viel, aber dann doch nicht so viel. Also für mich persönlich, ich bin ja klassisch ausgebildeter Produktmanager, ne? Also wie man das so kennt, habe das auch in der Pike erlernt. Und jetzt aktuell als CPO von 7One Entertainment unterwegs und gleichzeitig dann als einer der Geschäftsführer von Join. Und in dem Zuge, also Join einfach als zentrales Produkt für oder in unserem Digitalportfolio. Und in dem Zuge ändert sich natürlich so ein bisschen die Rollenbeschreibung, weil du noch mehr und noch diversere Probleme auf den Tisch kriegst und die eigentliche Passion Produktmanagement so ein bisschen in den Hintergrund drückt und du mehr mit Verträgen zu tun hast, viel mehr mit HR-Themen natürlich, also weil Team steht für mich im Zentrum von allem, was wir machen. Und solche Sachen halt. Und insofern, ich persönlich empfinde es mega spannend. Also ich liebe das, diese Vielfalt. Aber manchmal vermisst man schon einfach so in einem War Room zu sitzen und sich zu überlegen mit Designern und Co., was machen wir, wie kriegen wir was richtig Geiles auf die Straße etc.
Wie wir das damals gemacht haben.
Ja, war in der Tat. Du, ich würde sagen, ich träume heute noch von dieser App. aber in der Tat war das meiner Meinung nach die beste Audio-App, die es je gegeben hat.
Ist so.
Einfach aus dem Grund raus, dass sie sehr viele Sachen vertritt, für die ich gerne stehe. Und das ist, die hat das getan, was sie soll, aufs Wesentliche reduziert, hat aber an den wichtigen Stellen so ein paar Paradigmen gebrochen, ein paar Unterschiede versucht zu machen und wirkte so einfach radikal anders, obwohl sie eigentlich so einfach war. Und das, die Mischung fand ich extrem geil.
Ja, das ging uns genauso. Und wir haben ja auch haben ja auch einige Awards abgeräumt. Also für alle, die sich jetzt wundern, von was reden die da? Es ist nicht Spotify, es ist nicht dieser. Es ist Fio for Your Ears Only, eine Podcast- und Audio-App, die wir damals zusammen gebaut haben für Pro7Sat1. Die wunderschön war und auch von UX-UI-Ansprüchen her tatsächlich, wie Benjamin gerade gesagt hat, höchsten Ansprüchen genügt hat. Aus unterschiedlichen Gründen gibt es die nicht mehr.
Da gehen wir heute nicht in die Tiefe.
Ach gut, können wir auch. Ich finde, das ist ja eigentlich so das, was man sich mal vorhalten muss. Ich sage das immer bei uns in den Teams. Der Standard ist, dass die meisten Sachen nicht funktionieren digital, ne? Weil du irgendwelche Hypothesen hast, die vielleicht nicht aufgehen, weil irgendwelche Dinge nicht klappen, die man sich vorher anders ausgemalt hat. Und insofern gibt es eigentlich auch gar nichts zu verlieren. Und es ist ganz interessant, wie das überhaupt nicht im Kopf der Leute angekommen ist, dass also dieses Experimentieren, Learning und das eigentlich auch auf die Nase fallen, einen Wert hat im Sinne von, wir verstehen jetzt, was vielleicht nicht geht, um dann die Chancen zu erhöhen, was zu schaffen, was funktioniert. Und insofern, ich blicke da sehr, sehr wohlwollend zurück, also ohne irgendwelche schlechten Gefühle.
Das ist schön, dass du das mal sagst und danke für deine Offenheit, weil ich glaube, das ist vor allem in der deutschen Kultur, ist es immer noch nicht so drin, dass, wie du sagst, im Digitalen gehört es dazu, schnell zu iterieren, und das gehört auch dazu, schnell zu sehen, was alles nicht funktioniert. Das kann auch mal ein ganzes Projekt sein, wie FIO damals. Das hat seine Gründe gehabt, an der UX lag es nicht.
Mit David aber daran wirklich nicht.
Aber das auch im Kopf zu haben, dass das eben dazugehört. Das ist in Amerika oder in anderen Digitalkulturen noch ein bisschen anders. Da ist es auch nicht schlimm, wenn man mal was in den Sand gesetzt hat, sondern sagt man eher, okay, wow, da hast du viel gelernt, die Fehler machst du nicht mehr. Und beim nächsten Mal
machst du es besser. Ich glaube sogar, dass es fast anders ist, dass zeitweilig dieselbe Kultur das wahre Gewinnen verhindert, weil du halt einfach nicht vollmutig drauf gehst. Ne? Mhm. Also diese zeitweilige Angst vom Scheitern oder die ich sag mal, das minutiöse Ausleuchten von Risiken, natürlich müssen wir uns Risiken bewusst sein, aber ich kann jedes Projekt in der Welt zerlegen von Start an, wenn ich möchte, und wenn ich mit Handbremse losfahre, gewinne ich kein Rennen, und insofern ist das, glaube ich, hängt das sogar sehr stark zusammen.
Ja, sehe ich genauso. Jetzt noch einmal kurz zurück zu deinen Anfängen vielleicht auch, wie bist du denn in der Medien- und Unterhaltungsbranche gelandet, was begeistert dich denn daran, oder bist du da eher so reingerutscht, oder hast du schon mit 6 Jahren gesagt, ich gehe in die Unterhaltung?
Ja, unter anderem, aber die Story wäre jetzt dann zu cool erzählt. Die Wahrheit ist, Medien haben mich schon immer fasziniert. Wir hatten mal, ich kann sehr weit ausholen jetzt, mein Vater hatte mal einen Bekannten, der hat in der Filmindustrie gearbeitet, und in der Tat war ich da 6 Jahre alt, witzig, dass du das hast, und der hatte eine große, die größte VHS-Sammlung, die ich in meinem Leben je gesehen habe, und immer wenn wir den besucht haben, durfte ich Filme gucken, und ich werde mich immer erinnern, irgendwann habe ich weiß nicht, Roger Rabbit hat es mir angetan damals. Seitdem fand ich das immer geil, und es stand auch schon in meinem Abi-Bericht, da war ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, wahrscheinlich größenwahnsinnig oder naiv, da habe ich gesagt, jeder hatte ja so drinstehen, was willst du mal werden, habe ich gesagt, ich werde mein eigenes Medienimperium besitzen. Ist jetzt nicht ganz geworden, das kann ich sogar beweisen. Nee, aber in der Tat, um die Frage zu beantworten, ich hatte einen unterschriebenen Vertrag bei Audi, witzigerweise. Ich habe damals meine Masterarbeit in Schweden geschrieben bei Scania, bei dem LKW-Hersteller, und wusste immer, entweder Medien oder Automotive, und damals, als ich anfing, war Automotive halt so das Nonplusultra. Und dann habe ich da einen Job gekriegt im strategischen Vertrieb, es war mega geil. Und dann rief aber mein ehemaliger Chef an von einem Praktikum, das ich gemacht habe, bei ProSiebenSat.1 damals. Und er hat gesagt, du, ich habe gesehen, du bist mit dem Studium fertig, komm nochmal vorbei, ich habe da was für dich. Dann bin ich da vorbeigelaufen und habe mir gedacht, ja, was hat er denn jetzt? Und das war eine Rolle in der IT. Ich habe angefangen als IT-Business-Partner, das war sozusagen die Schnittstelle zu den Business-Bereichen. Ich habe von IT gar keine Ahnung gehabt. Ich habe BWL studiert, ganz klassisch. Und habe aber irgendwie aus einem Bauchgefühl entschieden, ich muss bei Audi anrufen. Es war 3 Tage, bevor ich da anfangen sollte. Und habe dann entschieden, das mache ich nicht, ich gehe dahin. Und der Grund, um jetzt die Long Story Short, waren die Menschen in erster Linie. Muss ich aufpassen, wer zuhört. Aber wenn man bei gewissen Konzernen reinläuft, ist es von außen cool, von innen sehr steif und kulturell vielleicht dann doch nicht das, was man sucht. Und es war mir immer extrem wichtig, dass ich das ja auch fühle und da Lust drauf habe. Und ich bin da reingekommen bei ProSiebenSat.1 und die waren alle, ey, hi, ja, du bist doch der und der. Und ich so, hä, was sind die alle so nett? Und super divers, von du hast wirklich den Zahlengott, das Controlling, die kreativen Content-Schaffenden. Und diese Vielfalt und diese Unternehmenskultur hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und der zweite Grund, den ich halt mega cool fand, war Entertainment, da kann jeder was mit anfangen, da das fühlt jeder, das weckt Emotionen, da hat jeder einen Zugang zu. Und das ist auch der letzte Grund, jeder hat einen Zugang zu. Es gibt wenige Produkte, die so viele Menschen erreichen und wo du so viel auch Impact hast mit dem, was du tust, oder halt auch nicht. Also du erreichst, also jetzt im klassischen Fernsehen, sehr, sehr, sehr viele Menschen. Mit Join haben wir aber auch jetzt im Monat 6-7 Millionen aktive Nutzer auf der Plattform. Und insofern ist das schon was es nicht so häufig gibt. Und das ist halt als Produktmanager mega cool, weil du jedes Feature, alles, was du versuchst zu optimieren und zu ändern, ist halt nicht für eine kleine Nische, sondern ist für die Masse. Und das fand ich immer spannend.
Ja, verständlich. Das geht uns ja in unserer täglichen Arbeit auch so. Je mehr User nachher da drauf sind auf dem digitalen Produkt und deren Leben wir bereichern können mit, in eurem Fall, einem guten Streaming-Erlebnis oder einem guten Personennahverkehr-Erlebnis, umso mehr Spaß macht das, auch tatsächlich daran zu arbeiten, weil du weißt, ich mache das Leben von Millionen von Menschen ein bisschen besser oder schöner oder
anders. Ja, und auch das, und auch das eigene, ne? Du läufst ja jeden Tag mehrere Stunden dahin oder arbeitest da dran. Und insofern, ich bin immer der festen Überzeugung, wenn du das selber nicht fühlst oder wirklich eine Leidenschaft für hast oder Bock drauf hast, dann sollte man hinterfragen, ob es das Richtige ist, was man tut.
Ja. Du hast ja gleich zwei Leadership-Rollen sozusagen. Du hast schon gesagt, du bist einmal Chief Product Officer bei 7One. Und gleichzeitig auch Geschäftsführer bei Join. Wie ist das denn zusammengestöpselt? Wie jonglierst du diese Bälle, die du da wahrscheinlich gleichzeitig in der Luft hältst? Und wie hängen auch die ganzen Produkte dann zusammen? Also ich nehme an, Join ist eins auch der Produkte in der Gruppe.
Ja, man kann es eigentlich recht leicht erzählen. Wir kommen von einer Welt, die mehrere Produkte, Produktlandschaften hat, mehr oder weniger auf Augenhöhe, und gehen jetzt in eine Welt, wo wir ganz klar sagen, Join muss das Zentrum von allem sein. Und insofern geht es sehr gut zusammen, weil ich auch in der Rolle bei Join mich hauptsächlich natürlich um das Produkt kümmere. Und insofern geht es jetzt eher gerade darum, wie kann ich den Rest so ausrichten, dass da draußen eine Art Ökosystem entsteht, was auch auf die Ziele von Join einzahlt und was diesen Weg, diese Strategie und das Ziel, was wir mit Join haben, der Platzhirsch in der Dachregion zu sein, unterstützt. So, und insofern wird da draus eigentlich ein Riesenproduktkonglomerat, und das passt ja auch sehr gut zusammen. Also es ist ja nicht so, dass die Produkte sehr unterschiedlich sind, sondern wir haben News und News Outlet, wir haben Run, kennt man vielleicht als Marke sehr gut, als unsere Heimat für Sport etc. Und das lässt sich sehr, sehr schön verbinden dann auch.
Dann schauen wir mal tatsächlich in dein Daily Business jetzt. Was sind denn spannende Projekte, an denen du gerade arbeitest? Kannst du da was erzählen? Vielleicht auch schon ein bisschen in Richtung, wo geht da die Reise hin? Also ganz in die Zukunft wollen wir später nochmal schauen. Aber an was arbeitest du gerade aktuell?
Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben, das sind extrem viele Themen, weil wir natürlich rund um so eine Plattform wie Join braucht es diverse Stellschrauben. Ne? Also zum einen wollen wir natürlich die Reichweite erhöhen. Da gibt es diverse Maßnahmen und Mittel, aber erstmal musst du natürlich schaffen, dass du die technische Reichweite erhöhst. Ne? Also wir sind jetzt im letzten Jahr nach Österreich gegangen, wir sind dieses Jahr in die Schweiz gegangen, sind also jetzt zum ersten Mal wirklich ein Dach in Dach vertreten. Wir haben jetzt neue Partnerschaften mit der Telekom, mit Sky und weiteren, die folgen werden, und das ist ein so ein Themenkomplex. Der zweite Themenkomplex ist alles rund um, wir nennen das Engagement, also letztlich der Kern von dem, was ihr auch macht. Wie schaffe ich es, den Content bestmöglich im Produkt zu inszenieren? Wie kriege ich einfach noch ein besseres Produkt hin? Join ist ein sehr gutes Produkt, aber wir haben so viele Pläne, und die Pläne, die wir in den Schubladen haben, soll aus Join ein Weltklasse und ein hervorragendes Produkt machen. Und ihr wisst es, der Weg dahin ist manchmal auf Papier leichter, als er in Realität ist. Zusätzlich kommt dazu, dass wir als einziger Anbieter, und ich weiß gar nicht, ob das den Leuten so bewusst ist, wirklich jetzt ein ganz klares Commitment haben, kostenlos zu sein. Also wir wollen alle Inhalte, die wir haben, jedem zur Verfügung stellen, ohne dass du dafür ein Abo, Abo brauchst. Wir haben Join Plus zwar, aber das ist mehr so eine Art Benefit-Layer. Und was bedeutet das? Dass wir uns natürlich auch sehr viel um die Werbevermarktung kümmern, um Werbeprodukte, um programmatisches Advertising, die ganze Tech-Strecke dahinter. Wie kriegst du das optimiert? Wie schaffst du eine super Balance zwischen, wir wollen Geld verdienen, aber wir wollen natürlich die Nutzer auch nicht überfordern, beziehungsweise zu viel Werbung macht dann kann dann auch einen gegenteiligen Effekt auf die User Experience haben. Und das sind eigentlich alles so Themenkomplexe, die uns oder die mich persönlich jetzt auch gerade beschäftigen. Und dann kommen natürlich die Klassiker hinzu, ne? Also am Ende, ich hatte es vorher erwähnt, die eine der wichtigsten Aufgaben ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen für andere, dass sie ihren Job gut machen. So, da geht es viel drum, viel Kommunikation, also den Leuten mitzugeben, was ist die Strategie, wo wollen wir hin, sodass die sie ausfüllen können. Na, meistens ist ja so, man macht eine Strategie oder in vielen Unternehmen und dann wird den Leuten einfach gesagt, was sie tun sollen. Und das ist auch eine Reise, weil das so die Kultur möchten wir nicht leben. Wir stellen ja schlaue Menschen an, damit die uns sagen, wie wir es machen und nicht andersrum. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Brücke zu dem ja mit wichtigsten Punkt, wie halte ich Talente, wie kriege ich Talente, wie schaffe ich ein Umfeld, was für Leute attraktiv ist, was den Leuten Spaß macht, wo die Leute gerne hinkommen. Und das zusammen ist so das, was mich meistens täglich beschäftigt aktuell.
Genau, auf das Kulturthema kommen wir später nochmal, ist auch ein größerer Punkt, weil ich weiß, dass das etwas, dass das auch dir sehr am Herzen liegt, das Thema New Work und Kultur und wie bekomme ich Talente, wie halte ich Talente. Ein Teil davon ist ja auch, dass ein Unternehmen schon halbwegs state-of-the-art technologisch aufgestellt ist. Mhm. Und jetzt ist ja Bewegtbild-Streaming schon relativ komplex. Wie seid ihr denn digital aufgestellt? Also wie entwickelt ihr digitale Produkte? Teams, Stakeholder, Prozesse? Macht ihr alles intern? Arbeitet ihr mit Dienstleistern? Wie ist die Organisation aufgestellt?
Also zum Großteil arbeiten wir intern. Also natürlich holst du dir Unterstützung mal ab und zu bei Peaks oder wenn es besondere Fragestellungen gibt. Aber im Kern ist unser Team ein internes Team. Gerade, weil du sagst es richtig, das, was wir tun, ist im Detail extrem komplex. Ich hatte gerade Advertising angesprochen, Streaming-Technologie, Player, das kriegst du, wenn du es gut machen willst, nicht wirklich von der Stange. Da brauchst du Profis und wir wollen natürlich auch das Wissen nicht verlieren, wenn wir die Leute nur sporadisch halten. Und insofern haben wir da eigentlich ein sehr klassisches Setup und bilden letztlich auch in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, alles ab und arbeiten da sehr, sehr klassisch nach, dem agilen Manifest folgend, würde ich sagen, in cross-funktionalen Teams. Also du hast bei uns immer Teams, die dann bestehen aus Researchern, aus Designern, aus Produktmanagern, aus Engineers, Frontend-Engineers, Backend-Engineers etc. Und natürlich nehmen wir Technologie, also wir versuchen schon, die Technologie Exzellenz extern zu holen. Was bedeutet das? Du brauchst ja heutzutage nicht mehr anfangen, alles selber zu bauen. Es gibt ja alle Spezialisten und wir verstehen uns eher als die dann versuchen, das gut und clever zusammenzubauen und aus den Einzelteilen was zu schaffen, was mehr Wert hat. Also ob du jetzt eine Suche nimmst oder ob du, ich hatte es gerade gesagt, gewisse Streaming-Komponenten nimmst oder was auch immer. Die Sachen gibt es exzellent am Markt, aber die Komplexität kommt dann daher, dass für die eigenen Rahmenbedingungen, für die eigenen Nutzungszwecke, auch für das eigene Ökosystem, weil wir haben eine bestimmte Art und Weise, wie der Content angeliefert wird. Wir haben eine bestimmte Art und Weise mit unserem großen Vermarktungshaus dahinter, der 7-1 Media, wie die ganzen Sachen auch vermarktet werden, sodass es ein leichtes und attraktives Erlebnis für Werbepartner ist. Und in diesen ganzen Schnittstellen entsteht natürlich sehr viel Komplexität und das ist dann das, worauf wir uns fokussieren. Aber vom Setup her sehr klassisch, würde ich sagen.
Okay. Und am Ende, die Komplexität unter der Motorhaube muss natürlich gemanagt werden, aber auf der Frontend-Seite in Richtung User muss es natürlich sich möglichst flawless, reibungslos anfühlen. Wie managt ihr denn das Thema Customer Experience, User Experience? Du hattest das gerade schon gesagt, ihr habt Researcher, ihr habt im Prinzip integrierte Teams, die dann auch wirklich von Research bis bis Backend und Frontend-Entwicklung Themen durchexerzieren. Wie macht ihr das und welchen Stellenwert hat Customer Experience, User Experience bei euch im Unternehmen? Das ist ja immer noch auch unterschiedlich. Ja? aber am Ende, egal wo du welche Stellschrauben drehst, am Ende ist es ja das, was die Nutzenden nachher erleben, das entweder für Begeisterung oder für Frustration sorgt.
Vielleicht fange ich von hinten mit der Frage an. Die Frage ist ja immer so, und da scheiden sich ja schon die Geister, was ist denn User Experience? Ne? Also ich finde, diese Definition ist schon so wichtig, weil das für mich ist auch Produktmanagement, User Experience ist die Summe aller Teile, die der Nutzer erlebt. Ja, im Marketing würde man sagen, auch Brand Touchpoints, wie auch immer. Ne? Für viele ist ja UX einfach, ja, bau da mal eine Seite. So. Ne? Oder ist Design, ja, mach mal bunt. So, das hat ja damit nichts zu tun, sondern für uns ist das schon das komplette Erlebnis und die Summe der Teile. Und das macht es aber auch so kompliziert, weil du hast halt sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Ich habe gerade Tech genannt. Wenn du heutzutage, du kannst die tollste App haben, die ist mega cool aufgebaut, die ist intuitiv, es ist alles ein Traum. Und dann buffert das Video, lädt das Video nicht oder, ne, das ist halt auch bei uns im Kern UX. Also UX hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert und ich glaube auch, dass das Marke, Design, Produkt in der heutigen Zeit den Unterschied macht. Ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, und das fand ich ganz, jetzt muss ich es zusammenkriegen, der hat immer gesagt, nothing kills a bad product faster than good marketing and nothing survives bad marketing better than a good product. So, also im Kern glaube ich, dass wenn du ein geiles Produkt hast und eine geile UX, hast du einen absoluten Wettbewerbsvorteil. Und wenn man das so denkt und jetzt zu dem Aufbau versuchen wir auch alle Teams darum zu vereinen. Also zum Beispiel Customer Service oder CRM ist bei uns auch Teil des Produktmanagements, ne, weil das ja auch ein großer Teil des Erlebnisses ist. Und wenn du die klassischen Rollen anschaust von Research, Konzepter, Designer oder Design Ops und so, dann ist das bei uns ein Team, was zusammenhängt, was wie gesagt in crossfunktionalen Teams arbeitet und wir versuchen eigentlich schon von Anfang an, also wenn man sich das so in der Phase anschaut, in der Discovery, wenn wir sagen, guck mal, hier sehen wir irgendein Problemfeld oder hier sehen wir irgendeine eine Möglichkeit, wo wir vielleicht einen Unterschied machen können, dann sind die von Anfang an dabei, da sind aber auch dann Entwickler dabei und Produktmanager dabei und dann versucht man erstmal rauszufinden, okay, lass mal eine Studie machen, lass mal ein paar Leute einladen, also sehr viel quantitativen, qualitativen Research am Anfang zu stellen und dann machen wir das schon sehr klassisch. Ich glaube, wir haben da noch einen Weg zu gehen, also wir sind, glaube ich, auf so einer Maturity Scale advanced, aber noch nicht vollends advanced und haben da viel zu tun. Und das ist aber so im Groben und Ganzen, wie das bei uns funktioniert. Und dann geht das halt bis hinter zu der Entwicklung und dann auch der Qualitätsabnahme etc.
Da geht mir natürlich das Herz auf, wenn du sagst, dass eigentlich Produkterlebnis heutzutage schwerer wiegt als jedes Marketingversprechen. Manche Unternehmen gehen ja auch mit der Strategie raus und sagen, wir bauen einfach das beste Produkt und machen gar keinen oder wenig Marketing dazu, sondern sorgen erstmal dafür, dass die Produktbegeisterung für Word of Mouth sorgt oder wir bauen Mechaniken in das Produkt ein, dass sich das organisch wächst.
Ja, ich würde sogar radikal ausdrücken, es gibt übrigens, weil wir sind ja hier in München, gibt es in jedem Bereich, Augustiner ist ein gutes Beispiel, sehr gutes Produkt, brauchst kein Marketing.
Ja. Und Leute reißen es dem Orterer trotzdem aus der Hand.
So, und es geht sogar noch weiter. Also du merkst halt, dass auch in vielen Unternehmen die Denkweise immer noch sehr von innen nach außen gerichtet ist. Also die eigenen Probleme wiegen mehr als die Nutzerprobleme. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen das. Es interessiert aber da draußen keinen. So. Und genau. Ich glaube halt, wenn du ein Produkt schaffst, was die Leute gerne benutzen, wo die Leute sagen, ey, das ist richtig cool, dann wird es danach ein leichtes, A, Geld damit zu verdienen, weil da findet man eine Möglichkeit der Monetarisierung oder ein Geschäftsmodell auch zu optimieren und zu validieren. Und das Zweite ist dann auch den Bekanntheitsgrad halt damit zu steigern. Und da ist das Marketing eigentlich dann meiner Meinung nach das Handwerkszeug hinten raus, was natürlich nicht fürs Branding gilt, muss man dazu sagen. Weil das ist meiner Meinung nach so strategisch, dass das halt im Kern verankert sein muss. Deswegen habe ich ja auch die, das muss ich immer als kleines Kompliment an der Stelle loswerden, ohne dass das irgendwie, sie haben nichts dafür gezahlt. Nein, aber das mag ich so an eurem Ansatz, weil das ist genau das Richtige. Du musst diese Marke, die spürst du mit allem, in jedem Touchpoint halt, mit allem, was du tust. Und da fängt es an bei der Sprache, bei der Art und Weise, wie das Produkt dich abholt, wie konsistent das auch ist. Und das wiederum, wie gesagt, ist für mich auch großer Teil von dieser ganzen Anfangsdebatte, um es einmal richtig aufzusetzen, weil das wird schwer, das zu ändern, wenn du einmal auf dem Weg laufend bist.
Ja, und wenn du es halt richtig gut machen willst, dann denkst du Marke und Experience zusammen. Weil wir sagen ja auch immer, das sind unsere Glaubenssätze, die wir auch gerne mit unseren Gästen challengen. Ich glaube, das ist mit dir sowieso keine Challenge, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass du das auch unterschreibst. Das, was die Menschen, ich meine, mit Marketing und Branding wächst du ja oder generierst du eine Erwartungshaltung, was das, in was für eine Welt ich mich da begebe, was Assoziationen, Bilder im Kopf, wie sich das Ganze anfühlen wird. Und wenn du das dann mit der Experience, mit der User Experience einlöst, dann hast du so einen festen Anker im Kopf der Nutzenden.
Du sagst es ja ganz richtig. Also ja, ich unterschreibe das. Ich finde, Marke wird häufig ja noch, wie soll ich sagen, sehr stiefmütterlich verstanden. Ne? Also wenn du bei manchen Leuten Marke ansprichst, dann sagst du, ja, haben wir doch. Guck mal, hier ist unser Logo und das ist unser Color Scheme. So, ne? Und am Ende ist es aber so die Summe, und deswegen finde ich also total richtig, was du sagst, die Summe der Assoziationen, des Bildes, was ist, und auch der Emotionen, ne, die es bei den Nutzern auslöst. Und das ist was, da reicht selbst ein Produkt nicht. Da kann auch zum Beispiel das Marketing, allein wie du einen Spot, wie sich ein Spot anfühlt, mit welcher Tonalität, mit welcher wie er dich erreicht, und all diese Erfahrungen sorgen dann dafür. Und ich weiß, du bist auch ein Fan von dem Beispiel Apple, weil ich da nämlich auch ein Fan von bin, weil an dem kann man sich total gut aufreiben, um das zu zeigen. Am Ende ist der Computer vielleicht nicht besser, technisch, ne? Ja. Aber die Leute, wie sich das Ding anfühlt, wie das Ganze, wie das Design ist, wie begehrlich das Ganze ist, und all das ist halt Marke. So.
Genau. Und wie du sagst, also ich habe mir das gleich aufgeschrieben, das Zitat von deinem ehemaligen Chef, weil wenn das Produkt die richtigen Assoziationen auslöst, wenn sich ein Banking-Produkt sicher anfühlt oder eine Entertainment-App einfach für Zerstreuung sorgt, ein tiefes Empfinden von positiver Zerstreuung, dann kann ich noch so schlechte Werbeclips schalten, du kriegst das nicht kaputt. Im Idealfall natürlich ergänzt du die User Experience durch gute Markenkommunikation. Aber andersrum, das Schlimmste ist, wenn du in der Kommunikation und mit Branding ein Versprechen abgibst, was du in den ersten 5 Sekunden, wenn du die App geöffnet hast, schon zerstörst. Ja? Dann kriegst du die Leute so schnell nicht wieder zurück. Deswegen erstmal aus einer Experience heraus zu denken. Also ich sage auch immer zu Menschen, die Startups gründen wollen, was mache ich zuerst? Ich sage, bau erstmal ein gutes Produkt, mach dir ein bisschen Gedanken darüber, wie sich das anfühlen soll, für was du stehen willst. Und dann kannst du eigentlich um die User Experience nachher, kannst du eigentlich deine Markenwerte drumherum bauen. Ein bisschen iterieren darauf, was die Menschen brauchen. Ja, gut, da sind wir uns einig.
So, ich muss mich hier ja die ganze Zeit schon zurückhalten. Ich wollte schon mehrmals dir, Benny, ins Wort reinspringen und sofort in die Diskussion irgendwie eintauchen. Aber tatsächlich musste ich mich selber dann erstmal sammeln, um die ganzen Themen irgendwie in meinem Kopf zusammenzubekommen. Lass uns auch mal von diesem High Level so ein bisschen mehr auf Join auch fokussieren, auf die Plattform. Und grundsätzlich habe ich mir nochmal so gefühlt irgendwie 3-4 neue Fragen überlegt, um so ein bisschen jetzt zum Produkt irgendwie reinzutauchen. Weil das Wichtige, und das hast du ja auch gerade besprochen, das ganze Umfeld, welche Leute sind im Team, wie schaut es mit Technologie aus, UX ist alles, das muss alles stimmen. Aber selbst das kann alles perfekt sein. Aber im Prinzip geht es ja immer noch darum, was ist denn so die Quellenergie, der Nährboden, wo ich denn dieses Produkt baue, ja, in welcher Company. Weil, und wir haben natürlich sehr viel Erfahrung mit sehr vielen Kunden schon in diesem Bereich, es kommt ja schon auch zum Beispiel stark darauf an, bin ich jetzt in einem Unternehmen wie ProSieben unterwegs, das für für Kommunikation, Fernsehen, Entertainment steht und du arbeitest an einem Produkt, was genau das ja auch verkörpern soll. Das heißt, der Konzern steht dahinter, das ist das Produkt nach außen auch. Im Gegensatz zu vielleicht einem Telekommunikationsunternehmen, das eigentlich vielleicht irgendwie Mobilfunkverträge verkaufen möchte und auch eine Video-Streaming-Plattform baut nebenbei, ist sicherlich in gewisser Weise ja ein anderer Nährboden, wo vielleicht der Fokus ja auch nicht so sehr dann auf einer Videoplattform liegt. Also vielleicht kannst du da mal so auch deine Erfahrungen nochmal so schildern, wie wichtig genau dieser Nährboden auch ist.
Überlege ich, wo ich anfange. Ich weiß, also meine Gedanken drehen sich gerade eher drum. Ich habe gerade das große pinke Unternehmen bei uns in Deutschland im Kopf, wenn du das so sagst.
Gibt ja mehrere. Wir können auch fiktiv A1 aus Österreich nehmen, ist ja völlig egal.
Was jetzt kein fiktives Beispiel wäre. Aber ich überlege gerade, ob ich das so unterschreiben würde. Also, weil ich glaube schon, dass es dass es natürlich eine Historie und eine DNA gibt. Ich glaube aber, dass es sehr viele Konzerne geschafft haben, sich so zu diversifizieren. Und diese Sachen spielen ja auch zusammen. Da bin ich jetzt bei dem Unternehmen, an das ich gerade gedacht habe, wo man sagt, ich glaube schon, dass das in deren Kern auch und in den Bereichen, wo sie das dann herausentwickeln, übergegangen ist. So, aber natürlich ist es so, dass du, gerade wie du sagst, Entertainment, wenn du das schon immer gelebt hast, ich glaube, dass das formt eine ganze Kultur und bildet diesen Nährboden, wobei man sagen muss, auch da gibt es ja diese transformativen Prozesse. Ne? Also ja. Entertainment ist halt nicht gleich Entertainment. Und wenn du Fernsehen, jetzt klassisches Fernsehen, was du über Satellit oder Kabel bekommen hast und wie das gemacht wird und was da erwartet wird, ist dann schon was anderes und auch von den Prozessen und von dem, wie es entsteht, was anderes, als wir das jetzt vielleicht zum Teil für Join brauchen. Und da muss sich auch ein Konzern, der in diesem Bereich schon immer tätig ist, neu erfinden und selbst überholen. Das Schöne ist, dass dieser Nährboden Entertainment dazu führt, dass allen, also dieses Umfeld ist Medien, Unterhaltung ist historisch gesehen schon sehr dynamisch. Ne? Mhm. Das bedeutet, dass Wandel für die Leute eigentlich nichts Neues ist. Und das ist ein Riesenvorteil, weil du halt merkst, dass die Leute geistig flexibel sind. Also nicht, dass es andere nicht wären, aber dass diese Angst vor Veränderung, die gibt es zwar in bestimmten Themenfeldern vielleicht, aber prinzipiell ist dieses, lass uns was Neues schaffen, lass schauen, was gibt's jetzt auf dem Markt, welche Inhalte das funktionieren gerade. Ja, was passiert in Amerika, was ist denn jetzt das Neueste aus Hollywood und was macht eigentlich ein Fernsehkonzern in Frankreich und in Schweden und in anderen Ländern? Also diese Offenheit, diese Neugier und der Wille zum Wandel, der ist essentiell und der ist halt auch für eine digitale Transformation meiner Meinung nach extrem wichtig. Und der ist ich kann jetzt nur für uns sprechen, ne, aber in unserer Kultur und DNA total verankert. Und da entsteht dann eine Innovationskraft und die macht es dann leichter, sich auf diesen Weg zu begeben, wo man dann sagt, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir den Schalter umlegen und zum Beispiel jetzt in unserem Fall alles auf Join setzen und alle sind Join und das fühlt auch bei uns jetzt gerade jeder und jeder versucht jetzt für sich zu übersetzen, okay, was kann ich tun, um das positiv zu fördern, was muss ich vielleicht an den Sachen, wie ich sie schon immer gemacht habe, ändern, wie kann ich mich selber hinterfragen, das Team hinterfragen, die Prozesse, die wir leben, hinterfragen etc.
Ich meine, da muss man ja schon auch dazu sagen, und das weißt du tausendmal besser als ich wahrscheinlich, aber es gab ja auch eine Zeit, wo wahrscheinlich diese Aufbruchsstimmung und dieses, okay, jetzt setzen wir uns ran, schauen wir mal, was die machen, wir machen jetzt was Neues, erstmal komplett überschattet wurde, weil da irgendwie Netflix und Amazon mit ihren Streaming-Diensten eine Lawine über alle möglichen anderen Streaming-Services drüber fahren. Und bis dann mal einer sich da durchgearbeitet hat, durch diese Lawine zu sagen, okay, so, jetzt schauen wir uns die mal an, jetzt nehmen wir uns, knöpfen wir uns mal die Kollegen vor, aus Produktentwicklung etc. Das, da war ja schon mal auch so eine Zeit, wo das eher so schwieriger war. Ja,
und ja, wobei man dazu sagen muss, und das vergessen auch viele, und da gibt es diverse Beispiele, zum Beispiel, und jetzt in der Tat, ProSieben waren die, also mit MyVideo war in Deutschland vor YouTube. Maxdome war vor Netflix. So, ne? Das bedeutet, was man wahrscheinlich den historischen Vorwurf, den man machen kann, ist genau das, was wir eingangs gesagt haben, dass man nicht noch konsequenter durchgezogen hat, weil man hatte genau die Idee, man hatte das ist ein super Beispiel, finde ich übrigens auch immer, StudiVZ, ne? Jetzt hast du eine, und jetzt kommt aber der Punkt, den du vorher gesagt hast, Felix, finde ich, weil am Ende merkst du halt, das Brand ist wichtig, ne? Als alle gehört hatten damals, ja, Facebook, was ist das? So, ist cool, ist irgendwie aus den USA und ist, ne, hat, da schwingt was anderes mit. So, das bedeutet aber, wir waren oder auch in sehr vielen Bereichen müssen wir uns in Deutschland nicht verstecken. Da waren wir sehr, sehr früh dran und glaube ich, müssen dann noch größer denken und strategisch noch konsequenter durchziehen. Und dann, klar, dann hast du erstmal so ein Thema, dass jeder, dass dieser Hype, der dann so rübergeschwappt ist, natürlich erstmal Fragen aufwirft. Und vor allen Dingen sorgt er dafür, dass Leute dann immer das, und das ist eine sehr, sehr schwierige Tendenz, finde ich, das kopieren wollen, was da gerade funktioniert. So. Offen gestanden war das in der Anfangsphase von Joyn auch so. Joyn ist schon gestartet auch als, ja, wir sind ein S-Wort, also ein Subscription-VOD-Produkt, und hat sich jetzt erst in den letzten Jahren strategisch davon fast befreit, würde ich sagen. Und jetzt machen wir uns auf einen neuen Weg, weil wir halt auch verstanden haben, naja, zum einen ist das, was sie machen, auch nicht 100% der Home Run. Zum anderen, wenn man sich anschaut, wie sich Nutzerverhalten entwickelt, was Nutzer wertschätzen, was auch unsere Kompetenzen sind, ne, dann muss man einfach sagen, ja, wir müssen eine eigene DNA leben, wir müssen unsere eigene Strategie fahren. Und das tun wir jetzt und tun es auch in der Konsequenz, die ich so noch nie erlebt habe. Und das ist halt mega cool. Und damit bin ich, also ich bin fest überzeugt, dass du dadurch halt genau dann den Erfolg schaffst, wenn du diese Konsequenz an den Tag legst.
Absolut. Wir haben mal, vielleicht noch eine andere Anekdote, wir haben mal für einen Fußballverein gearbeitet. Und da hast du gemerkt, ganz normale Produktentwicklung, ganz weit weg vom Rasen da drüben. Aber das, was am Rasen passiert ist, ob die Spiele gewonnen wurden oder nicht, hatte extremen, wirklich extremen Einfluss auf die Zusammenarbeit dann mit den Leuten im Digitalbereich. Das heißt, wenn die verloren haben, wusstest du, okay, jetzt kommt eine Woche mal kein Feedback, wir können das ganze Projekt mal um eine Woche schieben, irgendwie on hold. Wenn die gewonnen haben, Vollgas, ja, ja, hier Zusatzbudget, klar, easy, let's go. Überspitzt gesagt. Gibt es sowas dann auch in eurem Fall, dass ihr sagt, Einschaltquote ProSieben hat einen krassen Impact dann am Ende des Tages runtergebrochen auf alles, die neuen Originals ziehen nicht an, alle ziehen ja, diese Laune, oder?
Ja, interessanterweise sogar ganz, ganz, ganz treffende Beispiele. Es ist ja immer so im Leben, gewinnen ist schon geiler als verlieren, so, ne? Und macht auch was mit der Motivation. Ich finde, das Beispiel Sport ist perfekt, weil du siehst, die besten Teams zeitweilig strugglen, weil die Moral oder die Mentalität nicht am Peak ist. Und da hilft es natürlich schon, wenn du gemeinsam Erfolge feierst. Und in unserem Fall sind es schon Erfolge wie, ja, das neue Format ist mega eingestartet. Wir haben ein Joyn Original gemacht, was die Leute lieben. Damals, ich meine, also für sowas wie Jerks, ne, das ja. war ein absolutes Highlight, was ja auch nicht alle Tage kommt. Auch das, wie vorher gesagt, ne, du hast ja nicht, das funktioniert ja nicht immer alles, was auch total okay ist. Aber du merkst, um es ganz konkret zu sagen, das ist ja auch was wir veröffentlichen. Aber seitdem wir die Strategie umgestellt haben und auch das konzernweit zu klaren Ausrichtung und Prio gemacht haben, Join zu dem führenden Superstreamer zu machen, merkst du, wie auch der Erfolg kommt. Also der ist auch selbst induziert. Also wir hatten jetzt die letzten 3 Quartale, war jedes Quartal Rekordquartal. Und das wiederum erzeugt dann auch wieder so eine Positivspirale, wo die Leute sagen, ja, guck mal, geil, das zieht, ja. Da zieht was an. Da müssen wir hier noch und dann müssen wir hier noch ran und da noch ran und das können wir noch verbessern. Und dann entsteht, ja, wahrscheinlich das, was die Leute so Flow nennen, würde ich sagen. Halt einfach ja. so eine Grundstimmung, die gut ist und die Erfolg wieder fördert und anzieht. Und das, ich finde, man kann das auf alle Lebenslagen übertragen. Viele Leute nennen manche Sachen Glück. Ich glaube nicht so unbedingt an Glück, weil die Leute, die dann immer als die Glücklichen beschrieben werden, haben meiner Meinung nach Erfolg angezogen mit ihren Verhaltensweisen, mit ihrer Positivität, mit allem, was dazugehört. Und insofern ist das, und das, wir hatten es ja vorher gesagt, auch Kultur ist alles. Ja. Und zuletzt, bestes Beispiel, wieso scheitern so viele im DFB-Pokal? Weil da steht häufig dann eine Regionalligamannschaft, die halt sagt, heute mit allem, was wir haben und ihr Herz und alles auf den Platz lässt, und dann schlägst du halt mal einen Bundesliga-Verein.
Absolut, ja. Auch sehr guter Vergleich. Wie kann ich mir denn das eigentlich vorstellen? Du bist da rangekommen, die Haustür, die Eingangstür von Join geöffnet, erster Tag, Benjamin Riesom, Geschäftsführer, setzt sich hin, so Jungs und Mädels, zeigt mal mein Join, wie war der Zustand, wie war dieser erste Eindruck, was war so deine erste Gedanken, wo du gesagt hast, oh, Halleluja, da müssen wir erstmal ganz woanders anfangen. Was waren so die ersten...
Also erstmal muss man dazu sagen, ich hatte ja davor schon mit Join zu tun, ne? Also sozusagen irgendwelche Rollen haben das jetzt nicht verändert. Der erste Tag, beziehungsweise der Anfang, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, weil ich auch davor einen anderen TV-Service mit aufgebaut habe, Waipu TV, ne? Und natürlich vergleichst du auch erstmal und schaust, was hat denn da funktioniert, was hat denn da nicht, was hat da geklappt, und hast natürlich erstmal eine eigene Wahrnehmung von dem, was passiert. Ne? Also du, ich würde behaupten, wahrscheinlich auch eine sehr starke Meinung, aber die Kunst ist ja dann immer zu verstehen, dass die halt auch nur eine Meinung ist. Und natürlich ist sie vielleicht strategisch relevant in dem Moment oder so. Aber für mich war der Anfang was super wichtig, auch zu verstehen, warum macht man die Dinge so, wie sie sind. Und das Interessante ist ja, dass die Leute, und da schätze ich mich sehr glücklich, arbeite mit sehr vielen tollen und cleveren Kollegen und Kolleginnen zusammen. Und die denken sich ja was bei den Sachen, die sie tun. Und insofern habe ich eigentlich erstmal mein eigenes Bild und meine eigene Schablone überprüft, so würde ich es ausdrücken, und habe halt versucht zu verstehen, okay, was ist der Hintergrund, was sind die Potenziale, die wir haben, und auch das zusammen mit meinen Kolleginnen dann versucht einzuordnen, ne? Und ich glaube, aktuell gelingt uns das ganz gut, manchmal aber auch nicht so gut. Und
ja, wir haben ja schon, du hast ja schon gesagt, Join kostenlos, kein Abo. So, gibt es noch andere Merkmale, wie sich Join jetzt grundsätzlich so positioniert zwischen den anderen Platzhirschen, Netflix, Disney, Prime, Video? So grundsätzlich auch vielleicht Trends, also, auf der ganzen Lane, wenn man sieht, es ist so krass, man kann da nicht jetzt ein Thema so irgendwie besprechen. Es gibt so viele 15 andere Richtungen, wo diese ganze Streaming-Industrie gerade hingeht, und das eine ist irgendwie die Positionierung, dann gibt es irgendwie hier Trends, dann ist irgendwie noch AI, also es weiß ja gar nicht, wo man anfangen kann. Ja,
also im Kern ist es der Content, ne? Der wenn du Streaming machst, ist das Herzstück von allem, was du tust, ist Content. Und ein wichtiger und wahrscheinlich sogar in meiner Meinung nach die Kerndifferenzierung zu den meisten anderen ist die Vielfalt und die verschiedensten Bedürfnisse, die wir abdecken wollen. Wenn du jetzt so sagst, jetzt Netflix, dann musst du ja drüber nachdenken, was ist im Kern Netflix? So, ich finde, Netflix ist herausragend, wirklich, was Serien angeht, was Eigenproduktionen, Filme und so angeht. Aber wenn du jetzt bringe ich das Beispiel, wenn du einen DFB-Pokal gucken willst, wenn du Nachrichten konsumieren willst, eine geile Show mal gucken willst oder so, das gibt's nicht. Mhm. So. Und genauso ist es, wenn du jetzt in der deutschen Konkurrenz guckst, dann ist es halt alles um einen Sender geschnürt. Und wir sagen halt, naja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Leute sind divers. Die Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die wollen mal an einem Samstagabend einen Spielfilm gucken, wollen jetzt aber vielleicht aktuell zu irgendwelchen Weltereignissen sich mit Nachrichten informieren. Dann haben sie mal Lust auf eine Show und vielleicht mal eine Vorabendserie. So, also im Kern ist diese, wir nennen das intern Aggregation, das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen nicht nur Pro7-Sat1 Inhalte zeigen, nicht nur Pro7-Sat1 Sender promoten. Das ist natürlich im Kern das, was uns stark macht und was auch die Aushängeformate darstellt. Also wenn du jetzt Topmodel, The Voice, Joko und Klaas Formate und so, da sind das natürlich die großen Renner. Aber in der Idee sagen wir, wir wollen alles, was die Nutzer sehen wollen, aggregieren und das Ganze dann so leicht und einfach und intuitiv wie möglich und persönlich auch kuratieren und den Leuten zur Verfügung stellen, sodass wir die Arbeit machen und nicht die Nutzer. Da haben wir noch einen Weg zu gehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da sind wir als Team auch einfach noch nicht zufrieden, weil ich glaube, da können wir noch viel mehr rausholen. Aber im Prinzip muss es ja so sein, dass du dann theoretisch alles, was du mal sehen willst, was deine einzelnen Bedürfnisse, Moods oder was du auch immer hast, abdeckt, aber so easy wie möglich kriegst. Und das ist auch ein Riesenunterschied. Es gibt Studien, die zeigen zum Beispiel, wenn du jetzt Netflix nimmst, dass die meisten Paare 30 Minuten verbringen, bevor sie was ausgewählt haben, um es dann zu sehen. Ne? Und was dann passiert ist, dass die meisten dann nach 30 Minuten sagt einer, einfach um den Frieden zu wahren, ja komm, ich habe echt keinen Bock mehr. Und dann schaust du entweder das, was der andere will, oder du schaust was du halt schon 10-mal gesehen hast. So, und das ist für uns so ein klassisches User-Problem, was wir uns vornehmen. Und wir haben in der Tat auch gerade schon Konzepte, die sieht man noch nicht im Produkt, muss man sagen. Aber wo wir sagen, okay, das kann man besser machen. Und das ist auch sowas, wo wir halt, ich hatte es vorher gesagt, wo wir uns auch differenzieren wollen, weil wir uns schon die Frage stellen, unsere DNA ist Fernsehen. Und wie können wir denn das Fernsehen übersetzen ins Digitale? Weil was man ja sagen muss, die Leute singen immer den Abgesang von TV, das ist ja Quatsch. So, der Abgesang ist ein vielleicht Zugang zu TV-Inhalten. Aber wenn du die einzelnen Inhalte anschaust, jetzt nehmen wir das Beispiel, das ich vorhin hatte, Topmodel ist jedes Jahr erfolgreicher als das Jahr zuvor. Das bedeutet, die Inhalte sind gefragt, aber vielleicht der Zugang muss flexibler, moderner werden. Und dieser Zugang ist für uns Join. So.
Ja, absolut. Weil du vorher auch gesprochen hattest, ihr macht an vielen Stellen den Job sehr gut, manchmal auch nicht so gut. Was mich persönlich aber ja wahrscheinlich auch viel interessiert, in der Produktentwicklung, wo gab es denn diese Momente, gerne auch, wenn du die konkret nennen kannst, wo ihr vielleicht mal eine Idee hattet, einen Plan, dann auch irgendwie vielleicht Wochen, Monate daran gearbeitet und dann aber trotzdem irgendwie drauf gekommen seid, das war einfach die falsche Richtung oder da haben wir aufs falsche Pferd gesetzt oder irgendwie, das ist jetzt nicht so aufgegangen, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Also was war das und wie seid ihr damit umgegangen?
Es gibt diverse Themen. Ich gebe mal, was nicht geklappt hat, aber ein Beispiel, was wir jetzt gerade alles vorbereiten, ist zum Beispiel sowas wie, wir haben vorher gesagt, wie fühlt sich ein Produkt an? Na, wir sind ein Streaming-Produkt, das muss Emotionen wecken und wir wollen das jetzt gerade so umbauen, dass zum Beispiel alles sich bewegt. Ne? Also wir sind im Kern bewegt Bild, was ja eigentlich schon in der DNA stecken muss. Aber häufig arbeiten wir sehr statisch. Ne? Das sind so Sachen, wo man sagt, also sehr offensichtliche Themen, wo wir sagen, die sind noch nicht gut. Wir machen sehr, sehr viel. Wir vertesten sehr, sehr viele Prototypen und sehr, sehr viele, zum Beispiel, ein Beispiel für das, was du gerade gefragt hast, ist bestimmte Varianten von der neuen Startseite, wo du mal denkst, ja, irgendwie sehen alle Startseiten bei Streaming-Services gleich aus. Ne? Alles irgendwie, du hast einen Hero, du hast bestimmte Lanes und oder ein EPG ist auch ein super Beispiel, also ein Programmübersicht, gerade für Live-TV. Der ist auf jeder Plattform gleich und das sind so Beispiele, wo du dann sagst, ja, okay, wie können wir das denn cooler machen und irgendwie neue Metaphern schaffen, neue Zugänge bauen und dann vertestest du das und das ganze Team sagt, mega cool. Und die Nutzer sagen, nö, ich will das Alte. So, also, ne, wo du diese eigene Begeisterung überhaupt nicht transportiert bekommst und die Nutzer halt sagen, nee, lass mich in Ruhe, verstehe ich nicht, ist mir zu anstrengend. Und das sind so Momente, wo du natürlich dann sagst, okay, warum ist das so? Und damit muss man sich aber auch auseinandersetzen, was auch wieder ganz spannend ist, weil wir merken halt, das ist am Ende wieder diese klassische Lehre, aber die dich halt im Alltag auch einholt, wir sind nicht die Nutzer. So, wir leben in einer Medienbubble, wir haben ganz andere Vorlieben und damit muss man sich auseinandersetzen und man kann halt sozusagen auch nicht nur innovativ sein der Innovation wegen und da gibt es sehr, sehr viele Momente, wo man dann zurückrudern muss und gibt aber auch andere Themen. Ich glaube, die sind auch sehr klassisch für UX, aber auch für Produktentwicklung. Als Beispiel, wir haben extrem viele Ideen, wenn wir heute sagen könnten, wir hauen alles, was wir wissen, in die Tonne und bauen es mit all dem, was wir jetzt schon gelernt haben, nochmal komplett neu, ne? Dann würdest du wahrscheinlich auch das Produkt an der einen oder anderen Stelle anders bauen. Aber das beißt sich natürlich mit auch kurzfristigen Zielen, die man hat, mit Wachstumsambitionen, die wir uns selber ja auferlegen, wo du halt auch merkst, da entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen, was ist die perfekte UX, was ist das perfekte Produkterlebnis und wo musst du halt sagen, ja, gerade ist es nicht die Zeit dafür, was dann zum Teil auch frustrierend sein kann. Ne?
Und am Ende ist der limitierende Faktor immer die fucking Fernbedienung, die einfach ein schlechtes Input-Device ist.
Ja, wobei, das geht langsam. Also da muss man auch ein Kompliment an die Partner aussprechen, weil es ist ja so, dass Join lebt ja in anderen Umfeldern, Ökosystemen. Ob du jetzt ein Fire TV hast von Amazon, ein Samsung Fernseher und also in so einer oder was auch immer, Apple TV und so hast du halt bist du auch ein bisschen abhängig. Also deine UX ist auch abhängig von deren UX. Und deren Zugangspunkten, den sie bieten. So. Und das wird aber auch wirklich immer besser, muss man sagen, und intuitiver. Und langsam haben die Leute auch verstanden, dass eine Registrierung mit Fernbedienung, wo ich meine E-Mail mit Einzelbuchstaben auswählen muss, auch nicht mehr State of the Art ist. Und insofern ist das Leben für viele Menschen schon leichter geworden.
Ja, einer meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer die Sidebar oder Top-Navigation-Bar, weil das ist irgendwie so eine gefühlt so eine heiße Kartoffel, die man sich unter Streaming-Diensten immer so hin und her gibt. Die einen sagen, ja komm, wir machen jetzt Sidebar, ein paar Monate später, neues Update, jetzt, Top-Bar ist das Ding. Und dann kommt irgendwie wieder, Apple, die sagen, ja, so eine Side-Top-Bar ist es. Und da versucht man ja schon zwanghaft irgendwie so wirklich immer mehr und mehr die bestmöglichste Lösung irgendwie rauszufinden. Aber wie du sagst, am Ende geht es um den Content und das ist ja schon auch etwas, was ja auch viele sagen, ist so Netflix top, aber der Content wird eigentlich gefühlt immer schlechter. Die IMDb-Bewertungen werden gefühlt immer schlechter von all den Serien, die da neu dazukommen. Das heißt, die kämpfen natürlich mit Content. Die Leute sind wahrscheinlich auch, übersättigt einfach mit Themen, die sie schon gesehen haben. Genau. Was ist eigentlich im Prinzip mit AI? Das hat ja am Ende des Tages jetzt auch einen großen Einfluss auf Content, auf Startseiten, die man sich vielleicht in Prototypen-Testings nicht mehr selber überlegt, sondern die einfach automatisch generiert werden und man muss hoffen, dass es passt. Wie geht ihr damit um? Was sind da eure aktuellen Gedanken?
Zu dem Thema schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz nimmt sehr viel Abstand, weil du kannst ja LinkedIn und Co. gar nicht mehr öffnen, weil jeder, der einfach nur irgendwie mal einen Post gelesen hat, ist ja jetzt heutzutage Experte rund um das Thema.
Vor allem die vorher Web3-Experten waren, die haben jetzt schnell umgeschult.
Ja, es ist wirklich mega, mega nervig und vor allen Dingen erzeugt es diese paradoxe Situation, dass du gar nicht mehr weißt, also du kannst ja gar nicht mehr unterscheiden, wer sind denn die wahren Experten. Und da ist natürlich sehr viel Hype dabei und meiner Meinung nach zum Teil auch ein bisschen overhype, aber, und jetzt kommt das zweite Herz, wir schauen uns das sehr genau an und wir machen auch schon sehr viel damit, da kann ich gleich auch ein bisschen drauf eingehen, aber die Entwicklung ist so krass, wir haben, ohne jetzt die Anbieter zu nennen, aber wir sind natürlich auch mit sehr großen Partnern immer im Gespräch, was sich da tut, was die uns technologisch zur Verfügung stellen können und wir haben letztes Jahr gewisse Use Cases mit denen durchgesprochen, wo wir gesagt haben, boah, das wäre doch cool, könnten wir da nicht was machen und so. Und das war alles noch so rudimentär und vor allen Dingen auch noch nicht zu skalierbaren Kosten verfügbar. Und es sind in der Tat nur 9 Monate vergangen, da haben wir mit denselben Partnern wieder gesprochen, da waren die Kosten ganz andere und das, was die konnten, hat sich so unfassbar schnell gedreht und deswegen glaube ich, und dieses Herz überwiegt mehr und mehr, es führt kein Weg dran vorbei, sich mit damit auseinanderzusetzen, zu gucken, wo sind Anwendungsfälle und vor allen Dingen die Grundlagen zu schaffen. Und das ist ja, das ist was, wo wir auch sehr viel Zeit und Liebe investieren. Weil jeder redet immer nur um coole Ideen, über coole Ideen rund um AI, aber im Kern stehen dahinter ja die Modelle, stehen Daten, die richtige, in unserem Fall zum Beispiel Metadaten, ne, die du erstmal generieren musst, um damit dann auch diese entsprechenden Use Cases zu füttern. Und wie setzen wir das ein? Ich glaube, aktuell ist es noch, also ich in unserem Fall, also wenn du jetzt nicht so, ich sag mal, so Stills aneinander klatscht, um sie auf Instagram zu posten, sind wir noch eine Ecke weg von Content-Kreation mit AI, in den Prozessen nicht, aber automatisiert, dass du sagst, da entsteht jetzt eine Serie, ein Film oder so. Also das Thema, was uns sehr beschäftigt, ist prozessual, also in der ganzen Wertschöpfungskette, wie unser Content-Inhalt entsteht, wie unsere Plattform gebaut ist etc. Das nicht einzusetzen wäre fatal, weil es einfach ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil ist. Und dann beschäftigen wir uns aber auch gerade sehr stark mit Auswirkungen, was es tun kann. Und wir haben in der Tat auch schon Systeme im Einsatz, zum Beispiel für die Empfehlung, ne? Aber auch da wieder. Also es ist kein heiliger Gral, sondern du musst dann auch schauen, dass du die Modelle trainierst. Was sind die richtigen Signale? Was sind positive Signale? Was kann das Modell werten? Wie kriegt das Modell eine bessere Datenlage hin? Wie kann ich noch mehr Daten füttern, die helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und dann hast du natürlich sehr klare Anwendungsfälle auch, die für Streaming sehr interessant sind, um 2 Beispiele zu geben. Trailer, ne? Also sowas ist ein klassisches Beispiel, was für uns halt eine absolute Pflichtübung ist. Wenn du Inhalte promoten möchtest, brauchst du Trailer. Klassisch wurden die zum Teil auch für die großen Flagship-Formate werden die wirklich noch von Menschen geschnitten. Ja, das kommt jetzt halt so für alle Inhalte, ne? Oder wenn du jetzt das Produkterlebnis nimmst, und da werden wir in den nächsten Jahren viel Veränderung sehen und das gilt eigentlich für alle Produkte oder zumindest auch für alle Entertainment-Produkte. Wenn du jetzt eine Suche nimmst zum Beispiel, eine Suche funktioniert klassisch immer mit den verfügbaren Metadaten. Das bedeutet, du hast, ich möchte jetzt Comedy sehen oder gib mir jeden Inhalt mit Schauspielerin XY, so. Mit dem, mit den Metadaten, die AI generiert, kannst du dir vorstellen, dass in der Zukunft, dass du sagst, ich will alle Inhalte sehen, wo jemand am Strand liegt oder zeig mir mal alle Inhalte mit einem roten Auto, so. Und auf einmal siehst du genau die Szene, ne, und du siehst genau das, genau diesen Inhalt und das eröffnet einfach ganz andere Möglichkeiten. Und insofern für uns wahnsinnig spannend und das wird auch Einzug halten in den diversen Prozessen und wird unsere Zukunft mit Sicherheit bestimmen.
Ich glaube, da gibt es ja auch zwei Parteien, die einen sagen, naja, das ist ja alles super schwierig, kreative Arbeit wird zunichte gemacht, das tatsächliche Handwerk und so weiter, wenn ich in 2 Sekunden ein AI-Video generieren kann. Ja. Dann habe ich zum Beispiel meine Kids, wir fahren im Auto, sind 3 Stunden im Auto, die Kids sagen, hey, kannst du uns eine Geschichte erzählen, weil ihnen langweilig ist, über Fußball und Reiten und dann vielleicht noch die Reitlehrerin von meiner Tochter soll dabei sein und mein Sohn schreit noch rein, ja und Dinos auch, so. Und dann bin ich ja der Depp, der sich diese Geschichte kreativ überlegen muss. So, was mache ich heutzutage? Ich sag natürlich, das alles in ChatGPT rein und dann kommt eine Geschichte, eine geile raus, wo irgendwie das erzählt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass meinen Kids scheißegal ist, wer dieses Ding gebaut hat oder ob da sich jemand hingesetzt hat und das dann geschrieben hat und sich überlegt hat, ob sich die Sätze reimen oder was auch immer. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das alles so weitergeht, dass in ein paar Jahren die Kids vor der Glotze sitzen, dann irgendwie sagen, okay, ich will jetzt hier eine Serie schauen und zwar eine Mischung aus Paw Patrol, das, das und das und die sollen alle Luis, Leonie und Vanessa und Caro heißen. Geil, play, let's go. Und die würden sich krank freuen, weil ihr Need wäre so hart befriedigt und da und das ist aktuell ja nicht möglich. Das heißt, ich habe schon irgendwie so ein krasses Gefühl, dass da so eine Riesendisruption vor uns ist. Und man beschäftigt sich jetzt mit AI, aber hast du nicht das Gefühl, dass, oder vielleicht bin ich da zu hyped, aber dass du denkst, okay, wir machen jetzt hier ein bisschen und da ein bisschen, aber eigentlich weiß jeder, boah shit, da ist so eine Riesenwelle, die gerade auf uns zukommt und es könnte sich komplett ändern, wie man in Zukunft streamt oder sich generell so Sachen reinzieht.
Also was ich glaube, ist, dass sich komplett ändern wird, wie die Inhalte entstehen. Ich glaube auch, dass das, was du sagst, richtig ist, aber nicht die ultimative Wahrheit. Was meine ich damit? Ich glaube, man wird eher so, ich vergleiche das jetzt mal mit Möbeln, ne? Also jetzt gibt's halt so diese Massenware und dann gibt's halt den Schreiner, der dir einfach mit Hand, Liebe und Wärme sozusagen das den Tisch schreinert. So, was will ich damit sagen? Ich glaube, dass gewisse, und das siehst du ja heutzutage schon ehrlicherweise, wenn du auf YouTube Shorts bist oder irgendwo, ja, da sind sehr, sehr viele Inhalte, sind ja automatisiert generiert, ne? Und dann hast du da hinten, hast du immer so ein Feenflimmern, dann kommt irgendeiner mit Motivationssprüchen, ne? Das ist halt alles so reine Klickmaschine. Also eine bestimmte Content-Kategorie will ich damit sagen, die wird komplett automatisiert werden, da bin ich sicher. Ich glaube aber, dass das, und jetzt das Schreinerbeispiel, dass das High-End, also dass es einen sehr großen Markt weiterhin geben wird für die Kunst, für das Schöpferische, für menschliche Kreativität. Und ich glaube auch, dass AI zum Teil das nie leisten wird, was emotional bei uns den finalen Unterschied macht. Jetzt gebe ich da ein Beispiel mit Dino und Leonie und Co. So, jetzt, ich glaube, dass AI eine super coole Story hinkriegt, aber die Story mit diesen kleinen Nuancen, dass der Dino ist dann im Eiscafé Italia und isst eine Stracciatella-Kugel und du weißt halt, dass das das Lieblingseiscafé der Tochter ist und du weißt halt, dass das die Lieblingseissorte ist. Wenn die Welt nicht dazu kommt, dass wir alles in Datenpunkten vermessen, sind das genau meiner Meinung nach so diese kleinen Nuancen, die einen Unterschied machen. Und der zweite Punkt, warum ich skeptisch bin, dass das die Ultima Ratio wird, ist, weil menschliche Bedürfnisse im Kern manchmal noch was anderes wollen und es verändert sich ja auch. Menschen sind dann irgendwann satt davon. Und ja, ich finde, ein tolles Beispiel ist, da hätte ja auch keiner mit gerechnet, ein tolles Beispiel und meiner Meinung nach eine der, es ist zum Teil digital, aber coolsten Produktinnovationen der letzten Jahre aus Deutschland ist Tonys. So. Mhm. Also, ne, diese Mischung aus Geschichte, Haptik, intuitiver Bedienung und so, ne, da hätte ja, also da ist ja eigentlich counterintuitive, dass sowas Haptisches so einschlägt. Aber du merkst halt, finde ich schon, dass das nicht alles ist. Und ich meine, wir, das ist ja paradox, wir entwickeln jetzt schon Methoden oder Healthcare-Methoden, um die Sucht in Social Media einzudämmen. Also wir sind ja eigentlich schon krank davon zum Teil, ne? Und ich glaube, da wird es eine Gegenbewegung geben.
Wir sind absolut krank. Ich meine, wenn man sich vorstellt, hatte eine Kassette von irgendeiner Hexe und die musste ich 80 Mal anhören. Da gab es keine Apple Music, wo ich mir mal jetzt jede Minute einen anderen Track reinziehen kann. Und wenn jetzt dann die ganze Personalisierung noch dazu kommt, ich glaube, das wird auf alle Fälle wahrscheinlich in die Richtung gehen, ja, dass man sagt, okay.
Ja, und das ist witzigerweise ist das wieder eine interessante Brücke zu Streaming, aber auch zu vielen anderen. Ich glaube, dass Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, früher war alles besser, weil es ist einfach, das würde jede Generation sagen und am Ende stellt man fest, oh, hat sich doch was Tolles entwickelt. Diese Multi-Optionalität kann halt manchmal wahnsinnig überfordernd sein. Und das ist dasselbe, wenn du heute Jugendliche oder Schulabsolventen hast, die sich überlegen müssen, was möchte ich eigentlich im Leben machen? Und gleich, sie sehen die ganze Zeit eigentlich, die Welt ist doch nur krass und bling bling auf TikTok und Co. Gleichzeitig müssen sie aber eine Entscheidung treffen zwischen 10.000 verfügbaren Berufen. Und ein ähnliches Problem hast du halt im Streaming, ja? Wenn du 10.000 Filme auf einer Plattform, ist nicht unbedingt ein Wert, wenn du sie nicht so kuratiert kriegst wie du, ich, wer auch immer das dann in dem Moment gerade fühlt und möchte.
Ich finde, das hat auch noch keiner geknackt. Es gibt ja genug Studien dazu. Je mehr Auswahlmöglichkeiten du hast, wenn das, glaube ich, wenn du mehr als 5 oder 6 Auswahlmöglichkeiten hast, bist du mit deiner Wahl tendenziell immer unzufriedener.
Mhm. Ja, weil dieses Missing Out überwiegt. Genau. Ich glaube, ich habe dazu mal was Interessantes gelesen. Es geht jetzt in der Tat auch ein bisschen in UX rein, weil das ist wirklich das menschliche Gehirn verarbeitet historisch negative Informationen stärker als positive. Ne? Deswegen ist auch Mental Health so ein Issue, weil es viel leichter ist, sich da in den Mist reinzugraben, als positiv zu bleiben. Und also das ist ein Riesenthema.
Wir haben ja in der Automobilindustrie ein gutes Beispiel. Die ganzen Autokonfiguratoren, 1000 Funktionalitäten, 1000 Möglichkeiten. Man hat eigentlich ab der ersten Seite hat man schon das Gefühl, verarscht zu werden, weil man das falsche Feature angewählt hat und irgendwie ein Package übersehen etc. So, dann kommt Tesla, sagt hier, du hast 3 Auswahlmöglichkeiten, let's go. Das heißt, da ist ja auch das schon passiert, dass man alle ganzen Auswahlmöglichkeiten weg, hier, geiler Brand, du kannst nichts falsch machen, bei 3 Auswahlmöglichkeiten, Farbe, du kannst keinen Fehler machen, du kriegst eine geile Karre, that's it, so wie alle anderen.
Weißt du, dass ich das immer vergleiche? Das ist ganz witzig, weil ich mag das Beispiel super, ist mir in der Tat, habe ich mich auch schon mal gefragt, das ist doch krass, das ist ja eigentlich so counter, also es ist ja so gegensätzlich zu dem, was eigentlich die deutsche Automobilindustrie baut und mehr fördert. Ich vergleiche das immer mit Wirtshäusern oder mit Restaurants. Es gibt diese Kategorie, wo in einem Restaurant von Chinesisch, Griechisch alles da ist, das Menü, die Karte, so 200 Items, dann hast du so diese bayerischen Wirtshäuser, wo am Ende so 38 Fleischvariationen sind und irgendwie ist es cool, aber irgendwie denkst du ja, ach scheiße, ich weiß nicht, soll ich jetzt lieber die Kaschwarze nehmen oder das? Und dann hast du die richtig guten Restaurants, haben halt immer so 2, 3 Starter, 2, 3 Hauptgänge, 2, 3 Desserts. So, und dann sagst du halt, ja, okay, von den 3 mag ich eigentlich das am liebsten. Und es fühlt sich gut an danach.
Genau, du bist dann happy mit deiner Wahl.
Absolut, ja. Okay, dann lasst uns vielleicht mal so ein bisschen auf banalere Themen zurückkommen.
Es ist ein bisschen philosophisch abgedriftet, aber ich fand es ganz sympathisch.
Lass uns mal über Barrierefreiheit sprechen. Datenschutz, der Digital Act.
Boah, das ist so ein harter Cut jetzt, ne? Das ist,
ich möchte kurz ein Disclaimer einfügen, dass das alles andere als banal ist.
Das stimmt, aber jetzt wir sind ja hier Zukunft.
Weniger philosophisch,
alles ist möglich,
mehr hands-on.
Etc. Und jetzt ist vieles nicht mehr so möglich, weil man eingeschränkt wird. Ja, zu Recht und auch ist ja auch gut. Aber das hat ja eine große Auswirkung auf die Produktentwicklung. Jetzt muss man sich sehr stark endlich mal wirklich mit Barrierefreiheit etc. auseinandersetzen. Genau. Wie ist das bei euch?
Ist bei uns voll auf der Agenda. Aber eigentlich auch schon immer gewesen. Ich glaube aber jetzt auch so ein bisschen durch diesen Act, wann kommt der? Juni 25 oder so, nochmal prominenter, aber war für uns eigentlich auch aus zwei Gründen immer ein Thema. Einmal, weil wir uns einfach als Konzern zu einer gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet fühlen und einfach möglichst vielen Menschen die Sachen zugänglich machen wollen, sodass es für sie leicht ist. Und weil Streaming natürlich immer also sehr, sehr eindimensional ist. Und wir haben in der Tat sehr, sehr viele Kunden mit zum Beispiel Sehbeeinträchtigung, die sich dann bei uns melden, mit denen wir auch in Austausch gehen, wo wir sagen, ja, sag mal, wie könnte man das denn besser machen? Und da arbeiten wir schwer dran, sind da aber auch noch nicht überhaupt nicht zufrieden. Ne? Also da geht es zum Beispiel um Themen wie, ja, wie kannst du eigentlich in der Breite Untertitel zu verfügbar machen? Wie kannst du wirklich deine App oder deine Webseite, App ist in dem Fall eigentlich ein ganz gutes Beispiel, so bauen, dass auch die Funktionen jetzt als Beispiel von iOS, von Apple, ne, es schaffen, dass du dir die Menüführung alles perfekt vorlesen lassen kannst. Ne? Also all solche Themen sind wahnsinnig relevant und müssen meiner Meinung nach auch so ein bisschen als, ich nenne es so als Definition of Ready, ja, oder dann, also in der Definition, aber auch schon in der Entwicklung, eigentlich bei allem, was man tut, mitgedacht werden, Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen der größte Fehler, dass du häufig so dieses Thema hast, dass du im Nachhinein, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich barrierefrei? Und da merkst du eigentlich in der ganzen Architektur deiner App oder in dem ganzen Aufbau ist der Fehler schon oder wie die Seitentypen angelegt sind oder so. Und also im Kern muss man das als Grundcommitment eigentlich immer mitdenken.
Ist da Join dann am Ende die tragende Kraft oder der Vorreiter? Oder gibt's, ihr habt ja, wie du ja auch schon gesagt hast, RAN etc., ja auch viele andere Plattformen, oder gibt's da so einen gemeinsame Agenda und einer läuft erstmal vor oder alle gleichzeitig und drei stolpern und dann wieder zurück, wie funktioniert
das? Das ist bei uns nicht produktbezogen, sondern das haben wir uns schon auch als Konzern auf die Fahnen geschrieben. Also wir machen sehr, sehr viel rund um CSA und das für uns, das war aber auch schon immer Teil davon, das war halt technologisch anders, ne? Da hast du es halt über einen Teletext versucht zu lösen oder hast andere Lösungen gefunden, wie man das anbieten kann. Übrigens ist ganz interessant. Ich glaube, wenn wir jetzt über Teletext, da lacht jeder, es hat noch sehr, sehr viele Nutzer in Deutschland.
Es ist ganz krank. Mein Dad ist nur im Teletext, das ist Wahnsinn.
Ja, ich verstehe es auch nicht, aber sehr viele Leute finden es immer noch sehr, sehr gut. Insofern ist das für uns konzernweit Agenda und jetzt auf Einzelproduktebene versuchen wir das natürlich verarbeitbar zu machen, weil du merkst, dass das Thema auch immer komplexer wird. Das bedeutet, wir haben in den einzelnen Teams, also wir haben wie so eine Art Arbeitsgruppe, Squad kann man sagen, ne, die da so ein bisschen als Experten für ihre Plattform fungieren. Und jetzt in dem konkreten Beispiel, um auch den neuen Anforderungen und Regularien perfekt zu entsprechen, fangen wir dann meistens mit einer Plattform an. Aktuell ist das in der Tat Web, wo wir sagen, wir analysieren mal komplett, wo haben wir vielleicht noch Gaps, was können wir noch tun, und gehen dann danach und übertragen das auf andere Plattformen und arbeiten die letztlich dann eins zu eins ab. Wie gesagt, ich glaube, dass wir in der Lage sind, dass wir jetzt nicht die großen Überraschungen haben, weil wir schon immer versucht haben, da die Anforderungen zu erfüllen. Die kommen ja unter anderem auch von den Geräteherstellern, also auch Apple oder Google auf den Android-Phones haben ja bestimmte Design-Pattern, die sie einfordern, bestimmte Accessibility-Kriterien, also Barrierefreiheitskriterien. So, und denen entsprechen wir jetzt schon. Aber ich finde, da darf es nicht aufhören, weil man kann das alles noch besser machen und insofern auch unserer Mission entsprechen, dass wir sehr, sehr viele Leute mit der Unterhaltung, die wir bieten, glücklich machen. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
Jetzt hast du das Thema CSR schon angesprochen. Da zählt ja auch dann die Nachhaltigkeit dazu. Mhm. Und jetzt ist ja das Streaming ein sehr energieintensives Geschäft. Ich habe aber auch gesehen, dass das Thema Nachhaltigkeit für euch auf jeden Fall auf der Agenda mitsteht. Wie berücksichtigt ihr das denn beim Thema Streaming?
Also es gibt mehrere Komponenten, glaube ich, das fängt zum einen an mit wie verhalten wir uns als Mitarbeiter, ne? Also wie wird denn eigentlich gereist? Ne? Also wir versuchen schon auch, wenn es also unnötige Reisen zu vermeiden, innerdeutsch Bahn zu fahren. Ne? So jetzt sprechen gerade alle Lufthansa-Aktionäre vom Stuhl. Aber wir versuchen sind Kleinigkeiten, ne? Aber die machen halt in Summe auch einen Unterschied. Wir haben zum Beispiel jetzt, das sind totale Banalitäten, aber wie gesagt, die Summe macht's. Wir haben nur noch Recap, also wir haben keine Einwegbecher mehr am Campus, lauter so Sachen. Und dann hast du natürlich Streaming, was, wie du richtig sagst, sehr energieintensiv ist. Und da haben wir nur zum Teil einen Einfluss. Also wir versuchen zum einen natürlich, das so aufzusetzen, dass es möglichst viel Energie spart oder möglichst sparsam ist, was das angeht. Und zum anderen versuchen wir natürlich sehr viel mit unseren Partnern ins Gespräch zu kommen, weil am Ende die ganze Cloud-Infrastruktur, ne, also Content Delivery, Server etc., das ist ja das, was am Ende den Energieverbrauch ausmacht. Und da sind wir aber auch mit Partnern schon zusammen, die sich das auch sehr weit auf die Fahne schreiben. Und das ist auch das, was man dann also bei uns in der Abhängigkeit von diesen Anbietern halt tun kann, indem man halt diese Agenda auch sehr klar schon in Einkaufsprozessen mit einbindet und so weiter. Also ich glaube, das ist, ich meine, man sieht es gerade überall in der Welt. Ich glaube, ein Thema, was sich, wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann ist in der Summe schon viel geholfen.
Und wird ja auch immer mehr nachgefragt. Ich versuche jetzt die Brücke zu bauen in Richtung New Work. Wird ja auch von den Talenten, die wir alle brauchen da draußen, die schauen ja auch sehr stark auf CSR, DEI und diese ganzen Themen. Und jetzt seid ihr mit Join auch in einem harten Wettbewerb, was das Streaming angeht. Das heißt, ihr müsst immer innovativ sein, immer vorne dabei bleiben. Dafür braucht es die besten Talente. Zum einen müsst ihr die anziehen, zum anderen müsst ihr auch schaffen, dass sie bei euch bleiben. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen über die Innovationskultur bei 7One bzw. bei Join? Wie fördert ihr Kreativität und Innovation innerhalb des Unternehmens? Mhm. Und dann vielleicht auch wie, weil New Work und Konzern, das beißt sich ja immer manchmal so ein bisschen, weil es ist natürlich ein großen Konzern dann einmal komplett, was möglicherweise Organisationsdesign angeht, was die Kultur angeht, umzubauen. Es ist ja nicht damit getan, dass du irgendwie das Headquarter einmal umbaust und es nur noch Hotdesks gibt, sondern es ist ja einfach ein zentral, ursächlich kulturelles Thema und was eben auch oft einen kulturellen Wandel bedingt.
Wo fange ich da an? Also ich finde, erstmal muss man, glaube ich, attestieren, dass häufig, also wenn du gerade in einem Konzern ist, das muss das Führungsverständnis stimmen und die Führungsriege, und jetzt Führung hört sich sehr klassisch an, aber es ist dann natürlich doch noch so, dass du ja auch einfach Repräsentanten hast. So, ich stelle immer fest, also je nachdem, so, es gibt ja dieses klassische deutsche, diesen Ausspruch, der Fisch stinkt am Kopf, so. Also, und erlebe sehr viele auch im Dialog mit Freunden, sehr viele Unternehmen, die meines Erachtens nach, ne, die erzählen die richtigen Sachen, aber sie leben sie nicht, weil die ganze Führungskultur nicht darauf aufgebaut ist. Und wenn du als Beispiel, wenn du jetzt sagst, du bietest flexible Arbeitszeiten, ja, und dann ruft dich aber dein verrückter Chef jeden Tag um 7 an und sagt, ja, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht fertig. Ja, dann ist das halt, dann fühlt sich das nicht richtig an. So. In dem Sinne haben wir schon mal das Glück, muss ich wirklich sagen, dass wir da auch von unserem Vorstand ein wahnsinnig tolles Commitment haben, eine Kultur zu bauen, die modern ist. Und dann geht's um extrem viele Sachen. Also wenn du jetzt gerade die neue Generation, ja, also ich würde das jetzt gar nicht wertend sagen, so, ne, also ganz neutral anschaust, die haben einfach ganz andere Anforderungen an den Arbeitgeber. Natürlich ist es wichtig, dass du, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Also du musst konkurrenzfähige Gehälter haben, du im Bestfall kümmerst du dich auch aktiv darum, dass diese dem Markt, der Inflation etc. entsprechen. Ne? Also das ist so schon mal so dieses, dass die Leute Peace of Mind haben und nicht das Gefühl haben, sie werden verarscht. So, ich glaube, das ist aber so wirklich so diese Anfangshürde. Und dann glaube ich, haben wir es ganz gut hingekriegt, aktuell eine Mischung zu finden zwischen Flexibilität und Austausch. Du hattest gefragt, auch wie fördert man Innovationskultur? Am Ende muss ich Austausch fördern. Ne? Wir haben zum Beispiel sehr viel Remote. Wir haben auch Leute, die sitzen gar nicht in Deutschland. So, also auch das ist Teil der Antwort, warum, wie kriege ich Talente? Wir haben sehr viele Leute, die sitzen in München, obwohl hier unser Campus ist. Die sagen halt ein, zweimal die Woche komme ich dahin, aber ich halte nichts davon, Zwänge aufzuerlegen, sondern wir versuchen dann Rahmenbedingungen zu schaffen und fördern das. Wir haben zum Beispiel einmal im Quartal machen wir wie so eine Art, wir nennen das Chapter Day. Das ist wie ein Hackathon, wo alle zusammenkommen und dann wirklich ihre Ideen auch mal loswerden können. Wir haben einen konzernweiten, einen großen Prozess, wo jeder neue Vorschläge machen kann. Aber das sind halt alles nur so Mittel zum Zweck. Es muss sich halt im Täglichen, und da bin ich wieder bei Führungskultur, anders anfühlen. Ne? Wenn ich irgendwo eine Idee in eine Letterbox schmeißen kann, dann hilft mir das nichts. Aber wenn ich weiß, ich kann morgen egal wer ich bin, zu meinem Vorstand laufen, weil ich mir über Nacht oder unter der Dusche eingefallen ist, wie wir irgendwas besser machen können, dann fördert das auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind wir, muss ich wirklich sagen. Ein Riesenbaustein in New Work ist für mich Vertrauen und Verantwortung. Also Vertrauen abgeben oder Vertrauen schenken und Verantwortung abgeben, weil das ist, glaube ich, das, was Menschen im Kern bewegt. Ne? Du willst einen Unterschied machen, du willst Entscheidungen treffen, du willst nicht nur irgendeine ausführende Kraft sein, und dementsprechend muss man dann dazu auch den Support liefern. Also ich spreche ganz häufig von Micro-Coaching. Also was meine ich damit? Dass viele Leute denken, und das ist meine Philosophie, es wäre schlecht, auch als Führungskraft sich in Details einzumischen. Ja, es ist schlecht, wenn du sagst, die Details musst du so und so und so machen. Ne? Wenn du aber, wenn es heiß hergeht, an der Seite stehst und sagst, pass mal auf, kann ich dich unterstützen? Kann ich dir hier irgendwie helfen? Hast du eine Hürde, wo du vielleicht Input brauchst, wo ich dir als Sparringpartner dienen kann? Ne? Dann ist das sehr, sehr wohl meiner Meinung nach cool, und das wird auch gewertschätzt. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die wir ganz gut hinkriegen, wo wir auch sehr committed sind, das zu bauen, weil du dann am Ende die Leute entwickelst und dann gleichzeitig natürlich noch Trainingsmaßnahmen und dieses ganze lalalala, aber wo Leute wirklich das kriegen, was wir wollen, ja, also Purpose entsteht ja nicht nur, weil ich ich sag mal, an Themen arbeite, die mich interessieren, oder Themen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, sondern auch Purpose für mich. Ich lerne hier was, ich kann mich hier entwickeln, ich kann eigene Gehversuche machen, ich kann eigene Fehler machen, und so kommt dann in der Summe, glaube ich, was zusammen, was New Work ist und eigentlich einfach nur Work sein sollte. So.
Ja, es ist die Weiterentwicklung von Work. Also ich glaube, erfolgreiche Unternehmen haben schon immer den Nährboden bereitet dafür, dass Talente sich weiterentwickeln können. Genau das, was du sagst. Ja, ich meine, wenn du die besten Leute haben willst, dann haben die den Anspruch, sich weiterzuentwickeln im Arbeitsumfeld. Und ich glaube, das musste man schon immer zur Verfügung stellen. Jetzt haben sich natürlich die Rahmenbedingungen etwas geändert durch die Digitalisierung. Jetzt haben wir eine hybride Welt. Ich finde es unglaublich schwer, eine Kultur aufrecht zu erhalten, ja, weil die ganz viel natürlich im Zwischenmenschlichen entsteht. Kultur ist am Ende die Geschichten, die wir uns erzählen über die Pitches, die wir zusammen gewonnen haben, aber auch ganz viel, welche wilden Sachen auf den Partys passiert sind. Und ja.
Genau, aber ich glaube, diese Zusammenkünfte oder diese Sachen, also wenn die, wir bieten da, oder wir versuchen da sehr, sehr viel anzubieten, und vielleicht, selbst wenn das nicht jeder in Anspruch nimmt, ne, aber für die Leute, die es in Anspruch nehmen, ist das extremst wichtig, und ich glaube halt bloß nicht dran, dass sowas über Zwang entstehen kann, sondern mir fällt immer auf, auch im Dialog, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich selber das vermissen. Und wir haben, wie gesagt, wir hatten gerade letzte Woche unsere Campus-Tage, wo wir für 3 Tage jeden, also von jeden Softwareentwickler, Designer, wir bringen alle zusammen und verbringen 3 Tage miteinander, mit abends Bierchen trinken und Co. Und unisono sagen alle am Ende, boah, das war richtig cool, das sollten wir häufiger machen. Und da entsteht dann was, wenn man sozusagen das Angebot macht und ernst nimmt. Und was ich auch glaube, wenn es um New Work geht, und das ist, ich glaube, da sind wir sehr weit weg noch, also nicht wir, sondern als deutsche Unternehmenskultur, ist Authentizität. Ich finde es ganz spannend, wie Menschen die Schwelle eines Unternehmens betreten. Die gehen anders, die laufen anders, die gehen anders, die sprechen anders, die verhalten sich anders. Und ich glaube, auch das ist das, was eigentlich, dieses Verstellen will auch keiner. Also zum einen nicht, weil es nicht natürlich kommt. Zum anderen fühlen die Leute sich immer so leicht verarscht. So, und das ist dieses wirklich authentisch, das Vorleben, gehört für mich für New Work zu tun. Und auch die Sachen, also das sind so sehr alte Tugenden fast, aber zu seinen Worten zu stehen. Ne? Also ich kann ja nicht sagen, also so klassische Fälle, ich kann ja nicht sagen, ich biete Flexibilität, ne, und Vereinbarkeit mit Familie, und dann rege ich mich aber nach 2 Wochen drüber auf, dass Mitarbeiter XY sein Kind dreimal die Woche abholt von der Kita. So. Und das ist, glaube ich, bei vielen auch noch nicht angekommen. Bei uns ist auch wieder, und jetzt dann, danach ist genug der Lobhudelei, aber ich meine, ihr wisst das jetzt von mir persönlich, aber es ist so, es wird auch einfach vorgelebt und das ist cool. Und das nimmt dir auch so einen Druck, wo du merkst, keiner versucht irgendwas da zu vertuschen. Ne? Das ist einfach authentisch. Hey, ich hole jetzt mein Kind ab. Oder hey, ich bin heute, ist mir wichtig, heute Nachmittag bin ich nicht da. Das ist für uns so eine Information, dass die Leute das wissen. Da muss man nicht fragen. Ne? Weil das ist, da, dann bist du sofort in so einem, in so einer komischen Bubble. Und ich glaube, das schätzen die Leute extrem, wenn du das Gefühl hast, dass es Menschen gibt, die auch verstehen, dass Arbeit nicht alles ist. Ne? Das ist ein wichtiger Baustein und so. Aber wenn es hart auf hart kommt, ich hoffe nicht, dass irgendeiner sagt, ja, aber das ist mir wichtiger als so. Und wenn man das versteht und wenn man die Bedürfnisse dann der Leute ernst nimmt, und das finde ich ist auch extrem wichtig, dann kann ich meiner Meinung nach nur zu dem Schluss kommen, dass man das so leben muss. So.
Absolut. Wir haben einer unserer Tugenden sozusagen oder unserer Leitsätze, es sei keine Plastikblume. Das geht genau in die Richtung, ja, weil es bringt nichts, irgendwas darstellen zu wollen, was du nicht bist. Und ich meine, wir haben das große Glück, dass ein großer Teil unserer Arbeit auch kreative Arbeit ist. Also wir haben nochmal ein bisschen mehr Narrenfreiheit in unserem Auftreten als wahrscheinlich andere Unternehmen. Bei uns sind auch schon Projektmanager in Jogginghose zu einem Pitch gegangen, wo der Vorstand dabei war. Da guckt man natürlich erstmal, aber am Ende ist das, was zählt, ist die Kompetenz, ja. Und die Ergebnisse, die du lieferst und ob du die im feinen Anzug oder in der Jogginghose ablieferst, ist bei uns zweitrangig. Für die Person war es einfach wichtig, um sich wohlzufühlen. Und wir finden es auch wichtig, dass jeder seinen oder ihren Charakter ausleben darf, sofern man damit natürlich niemand anders auf die Füße tritt.
Aber ja, das wollte ich gerade sagen.
Du, solange es ist ja das, was dich nachher auch ausmacht.
Ja, solange das gibt natürlich, es muss alles respektvoll sein, etc. Und natürlich gibt es Umfelder, wo du jetzt, wo du sagen würdest, ja, gut, da gehe ich jetzt nicht mit kurzer Hose und so und meinen Sandalen hin. So, das ist schon klar, aber ich glaube sogar, dass die Menschen das schätzen. Weil, also generell, weil ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man diese Rolle spielt und meint, man macht es gut, aber alle sehen, dass es nicht gut ist. So, genau.
Das ist auch wieder eine Experience, die nicht deckungsgleich mit der Marke ist.
Ja, yeah, genau, alle sehen, und das ist ja eigentlich witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich vergleiche eine gute Marke immer mit Charakteren. Die verstellen sich nicht. Die haben ihre DNA und sind halt nicht so, müssen auch nicht everybody's darling sein, ne? Sondern du bist halt, wie du bist, und du kannst ja immer nur die beste Version werden von dem, was du hast. Und Menschen sehen ja dadurch, so, ob es bei einer Marke ist, ob es bei einem Produkt ist oder ob es halt bei einer Führungskraft oder bei einem Kollegen oder einer Kollegin ist. Total egal, aber es ist also eigentlich immer die beste Strategie.
Absolut. Ich finde es dann auch wichtig, weil du nochmal Thema Führung, da noch offen mit deinen Schwächen umzugehen, ne? Und nicht so zu tun, als wärst du der Alleskönner und der total Übermensch, sondern dass du eben auch mal deine schlechten Phasen hast oder auch an dir zweifelst. Weil am Ende geht es allen so, und wenn du das vorlebst, glaube ich, als Führungskraft, entlastest du auch, also nimmst viel Mental Load mit. Ich meine, sich verstellen zu müssen, kostet extrem viel Energie, und diese Energie soll lieber in geile Arbeitsergebnisse fließen, als das Gefühl, ich muss mich hier die ganze Zeit verstellen, anpassen, nicht der oder die sein, die ich bin.
Ja, ich finde es ja manchmal so, ich finde es ja eigentlich verblüffend, wie einfach es wäre. Du musst ja einfach Mensch sein, so. Ja. Also im Kern, ne? Also wie häufig auch die Situation kommt, ja, Person XY, die war jetzt schlecht drauf, hat ihre Arbeit nicht gemacht, aber keiner, also oder wenige fragen einfach mal, ja, sag mal, hast du mal gefragt, geht's der Person gut? Vielleicht hat die irgendwas privat oder was auch immer, ne? Also und ich glaube, im Kern sind das dann, deswegen sage ich, diese eigentlich sehr alte Glaubenssätze, wo du sagst, ja, also einfach mal nachfragen, gute Intentionen annehmen, all solche Themen, und auf einmal baust du eine Kultur, die halt eine andere ist, wie häufig leider toxische Kulturen, die man immer noch viel zu sehr vorfindet. Und was ja total absurd ist, viel zu wenig Menschen Konsequenzen daraus ziehen. Ne? Also wie viele Leute über ihren eigenen Arbeitgeber sagen, boah, das ist richtig kacke hier alles und mein Chef ist doof und so. Und dann aber da 6, 7, 8 Jahre arbeiten und sich eigentlich quälen, das finde ich total absurd.
Ja, und das Gehalt als Schmerzensgeld ansehen.
Ja, genau.
Was müssen denn Talents mitbringen bei dir oder bei Join, bei 7-1, um im Unternehmen sich oder im Unternehmen aufzublühen und sich weiterzuentwickeln, vorwärts zu kommen? Wie müssen die unterwegs sein?
Boah, das ist eine schwierige, ist eine schwierige Frage einfach deswegen, weil als du das jetzt gerade gesagt hast, dieser Zusatz hat mich zucken lassen, um im Unternehmen weiterzukommen, weil ich glaube, es gibt nicht das Schema F. Und da sind wir wieder bei dem Authentischen. So, ich glaube, es gibt viele Wege, um das, was wir als Erfolg definieren, also erfolgreich zu sein, so, ne? Ich denke jetzt gerade so in meinem Kopf an diverse Kollegen. Es gibt also die Extrovertierten, die eigentlich die geborenen Verkaufsleute sind. Es gibt die Stillen, die Kopfmenschen, die so, also, und das, also insofern gibt es da, glaube ich, wenig, wo, also den Prototypen gibt es nicht. Was wichtig ist, ist genau das, authentisch sein. Was wichtig ist, ist, finde ich, schon eine grundlegende Positivität oder nach vorne gerichtete Orientierung, ne? Also wenn du so dieser Default Critic bist, wenn du nur schlechte Sachen in allem siehst, dann wirst du es schwer haben, auch in einem Team. Und ich glaube, dieses Teamplayer sein, das ist das, was alle meiner Meinung nach Erfolgreichen auch ein bisschen vereint. Leute mitnehmen zum Teil, das ist, glaube ich, schon zum Teil wichtig, eine gewisse Leidenschaft für das, was ich tue. Also, und das kann jetzt Produktentwicklung, das kann Design sein, das kann aber genauso Steuerrecht sein, ne? Also ich glaube, das ist, oder HR oder was auch immer, das sind schon so Bausteine, die wichtig sind. Und ich persönlich, ich bin da einfach fest von überzeugt, ich finde, du kannst gewisse Verhaltensweisen, gewisse Überzeugungen, gewisse Ideen, die man im Kopf hat, auch kulturell, wie möchte ich zusammenarbeiten, ich glaube, die müssen stimmen. Alles andere, ne, also wenn Leute industriefremd sind oder in ihrem Job vielleicht, ne, noch ein bisschen, also Kompetenzen noch nicht so ausgebildet sind, das kann man alles beibringen, aber so eine Grundwertekorridor, vielleicht so möchte ich es ausdrücken, so ein Grundwerteverständnis und Gemeinsamkeit ist, glaube ich, wichtig.
Absolut. Benjamin, wir müssen langsam zum Ende kommen. Deswegen die Abschlussfragen. Die erste Frage ist, wo geht die Reise hin für dich und Join? Was ist da das übergeordnete Ziel, auf das ihr zusteuert, auf das du aber auch persönlich vielleicht zusteuerst?
Join, wenn es nach meiner Vision geht, wird der meistgeliebte und führende Streaming-Anbieter, auf jeden Fall mal in der Dachregion. Und mein Ziel ist es natürlich als Produktmanager, mein Herz schlägt höher, wenn man auf die Straße geht, 10 Leute befragt und alle 10 sagen, ach, ist doch das ist mega geil. So das ist das, was es sein muss. Für mich persönlich habe ich mich jetzt dieser Reise verschrieben und versuche, so viel ich kann, da zu unterstützen oder mein Bestes zu geben, damit das funktioniert und dieser Plan aufgeht. Das ist, ehrlicherweise bin ich dann auch jemand, ich denke immer so ein 18-Monat-Korridor und ich könnte dir nicht sagen, was danach passiert, aber in diesen Korridoren lasse ich mich auch nicht defokussieren, also schaue ich jetzt nicht links und rechts, sondern die Mission ist jetzt klar und mein Hauptziel ist es eigentlich, und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir gerade besprochen haben auf diesem Weg, ich schreibe mir manchmal abends auf, also da sind wir auch wieder bei Mindset und Mentality, die Top 3 positiven Fragen für mich, die ich beantwortet habe. Also zu einer davon ist, für wen hast du heute einen Unterschied gemacht? Und wenn ich meine Reise da sehe, dann würde ich mir wünschen, dass wir in 2, 3 Jahren dass einfach ein diese Kultur, auf die wir uns gerade, auf diese Reise, auf die wir uns begeben haben, weiter gewachsen ist und wir Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen haben, die hellauf begeistert sind, jeden Tag früh zur Arbeit gehen und sagen, es ist immer noch toll hier, es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag und ich will nirgendwo anders arbeiten. Und was dann kommt, kann ich nicht sagen. Ich habe immer den Traum, wenn es jetzt ganz langfristig ist, das kriege ich auch nicht aus dem System, irgendwann in meinem Leben möchte ich nochmal was selber machen, eine eigene Firma gründen. Wann dieser Zeitpunkt ist, das wird sich zeigen. Und was es sein wird, das wird sich auch zeigen, weil ich da sehr vielseitig interessiert bin. Aktuell zum Beispiel interessiert mich einfach aus persönlichem Ansatz, wie könnte man eigentlich das Gesundheitswesen, also Physiotherapie etc. in Deutschland besser machen. Das ist alles auch noch sehr altbacken. So, vielleicht wird das mal irgendwann, wenn wir in 5, 10 oder was auch immer viele Jahren sprechen, vielleicht ist das dann was ich dann machen werde.
Da bin ich sehr gespannt und ich weiß, es wird auf jeden Fall eine sehr geile UX haben, egal was du machst.
Gib mir Mühe. Ja.
Apropos, was sind digitale Produkte und Services außer Join natürlich und die ganzen 7-1-Produkte, die du im Alltag gerne nutzt, auf die du auf keinen Fall verzichten kannst?
Ich muss sagen, meine Nummer 1-App, auf die ich gar nicht verzichten möchte, ist Spotify. Ich bin ein riesen Musikfan. Ich höre, also überall, wo ich hingehe, Musik, versuche darüber Musik zu entdecken und bin auch ein großer Fan von Spotify, muss ich sagen. Das wäre mit Abstand meine Nummer 1. Danach wird es schon dünn, weil es gibt so viele Apps, die man dann benutzt. Lass mich überlegen, was macht mir das Leben wirklich leicht? Ja, seit neuestem ChatGPT, aber... ansonsten in der Tat ein paar News-Outlets, also auch außerhalb der Gruppe. Ich schaue jeden Morgen schon so ein bisschen SZ und so. Ich lese aber auch sehr viele Sachen rund um Themen, die mich einfach interessieren. Zum Beispiel Hodinkee, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, die berichten nur über Uhren. Das ist auch ein Thema, wo ich mich sehr, 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 sehr reingraben kann. All sowas. Und klar, natürlich die ganzen Themen wie WhatsApp und so. Also in Kontakt bleiben, mit den Leuten austauschen. Aber in der Tat, meine Nummer 1 wäre Spotify, die Antwort.
Ja, dass das eine Streaming-App ist habe ich mir fast gedacht. Okay, allerletzte Frage. Was wünschst du dir für unsere digitale Zukunft? Ich meine, wir sind Teil der Digitalindustrie, wir können dazu beitragen. Was ist da dein Wunsch, deine Wunschvorstellung, wo das Ganze... Wo wir das Ganze hinmanövrieren gemeinsam.
Du meinst jetzt national, global?
Global, immer. Darf auch national sein.
Ja, die Antwort ist natürlich jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, so gefühlsschwanger. Aber ich glaube schon, dass es gerade Tendenzen gibt, wie wir Technologie und Digitales auch nicht so vorteilhaft einsetzen. Und ich habe schon immer die Hoffnung, ich bin Technologieoptimist, sagen wir mal, ich habe die Hoffnung, dass wir all das, was da kommt, zum Wohle der Einzelnen, aber vor allen Dingen, und das wäre mein Wunsch, zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen. Und wie gesagt, das soll sich jetzt nicht hier so nach großem gefühlsschwangeren Talk anhören, aber es ist schon interessant, auch gesellschaftlich und erschreckend, finde ich, wie eine Gesellschaft gerade auseinanderdriftet und was für Tendenzen sich ergeben und was für ungesunde Spaltungen es auch gibt. Und ich würde mir wünschen, dass alle, die die Chance haben, beziehungsweise die auch die in Positionen sind, um da was zu tun, ihre Verantwortung dementsprechend ernst nehmen, dass man sagt, man nutzt das digitale Umfeld, man nutzt Technologie, um diese Trends auch wieder zum Positiven zu verkehren. Das kann sein, ich habe bestimmte Produkte, die das vielleicht fördern. In unserem Fall mit Sicherheit auch eine meinungsbildende Verantwortung für die Demokratie in diesem Land. So, und das, glaube ich, wäre ein Wunsch, den ich habe. Und wenn das jeder ein bisschen macht, glaube ich, dann wird es sehr rosig werden. Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt alles sehr pessimistisch sehen. Und auch historisch, glaube ich, hat die Menschheit immer bewiesen, dass die meisten Sachen in die richtige Richtung steuern. Ich glaube auch, dass wir noch eine Zeit erleben werden, und das ist jetzt, lehne ich mich weit aus dem Fenster, wahrscheinlich ist das so ein Thema, was extrem schlecht altert, mal gucken, aber wo Umsatz und Profit nicht mehr die einzelnen Maxime von Konzernen bleiben, so, sondern wo es um mehr geht, weil es einfach auch gesellschaftlich um mehr geht.
Ja, vielen Dank, Benjamin. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung hinbekommen aus Philosophie und Banalität, wie der Daniel es bezeichnen würde. Tausend Dank für deine Zeit und für deine Meinung, deine Erfahrung, deine Einsichten. Hat uns viel Spaß gemacht.
Ebenso, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg euch weiterhin.